Hier, Bo, ich war
Ja.
neulich in der Bar, hab einen Drink getrunken und da hat mir der Typ neben mir erzählt, der ist brandneu, dieser Drink, geht um die Welt und der Typ ist Multimillionär.
Ich check das ja nicht mit den Drinks, ne? Also es gibt ja echt Leute, die gehen da so durch die Decke, aber ich glaube, das kann man doch locker aus dem Stegreif
So
irgendwie so einen Cocktail entwickeln.
schwer kann das nicht sein.
Pass auf, ich leg mal einen vor. Also ich würde nehmen ein Ei. Dann würde ich noch ein S dazu machen, dann habe ich ein Eis. Dann mit dem
Gut.
Eis, das ist ja Englisch für Augen. Augen, Weide, Augen, Blick, Augen, Weide,
Ja,
Weide,
grün,
Grün,
grün.
Gras,
Aber
irgendwas,
Gras.
Rasen, vielleicht, ja, irgendwas mit Brasilien,
Basilikum ist
Basilikum,
gut,
Basilikum
ist
mit
frisch.
rein. Wenn wir schon in Brasilien sind, da gibt es ja diesen
Der Berg,
Zuckerhut,
Zuckerhut,
Zucker,
ja.
kein, vielleicht
Sirup,
kein Hut, ja Hut,
Sirup,
Sirup ist gut,
Zuckersirup.
Sirup. Brasilien ist am
Aber,
Mittelmeer, da ist Meer, Fisch, also vielleicht kein Fisch, aber
Okay, aber
Zitrone,
was mit Alkohol?
Sirup.
Was mit Alkohol?
Ja, ohne Alkohol macht ja keinen Sinn.
Gin.
Gin. Ganz genau. Und das ist es.
Das ist gut, das ist ein Hit.
Das ist ein Smash-Hit, Alter. Und das Ganze
Geil.
dann zusammen, was haben wir dann? Gin,
Ja.
Zitrone,
Zuckersirup,
Zuckersirup,
Basilikum.
Basilikum,
Das ist ein Hit.
Bam, irgendwas vielleicht das international. Smash Brasil Gin.
Ne, Basil. Smash Basil Gin.
Aber ich glaube, Brasil, da kannst du es besser verkaufen.
Ja, ist geil.
Das ist es. Und das lassen wir schützen, dann kann mir das keiner wegnehmen.
Das ist unser phänomenales Staffelfinale, Tim, am 26.12. Das ist ja
Sag mal, wie
heute,
viel haben wir denn
wird
schon
er
gemacht?
ausgestrahlt. Jetzt in der, das ist heute, das ist jetzt Nummer 24. Heute ist Nummer 22 raus, dann nächste Woche 23. Das ist jetzt die Folge
Ist das schon
24.
dritte Staffel?
Nein. Wir hatten in der ersten 12 Folgen, glaube ich.
Ich glaube, ich muss nochmal nachverhandeln. Kann das sein?
Ja, glaube ich auch. Da musst du nochmal nachverhandeln. Aber da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner.
Ich habe 24 Podcasts schon gemacht.
Ja, und dann noch den Live-OMR-Podcast. Das sind dann
Also
eigentlich
25.
25. Und dann haben wir noch zwei Trainingspodcasts gehabt.
Ja, wie heißt unser Chef hier?
Philipp Westermeier.
Ruf ihn mal an. Sag, ich will nicht weitermachen.
Das war's. Philipp,
Das
wir sind
war's.
raus.
Raus.
Wir gehen jetzt auch zu Spotify.
Genau. Da sind wir doch, oder nicht?
Da werden wir auch gestreamt, aber wir sind nicht exklusiv bei Spotify.
Ja, aber warum sollten die auch jetzt für was bezahlen, was sie sowieso haben?
Naja, so macht Spotify das ja schon. Also die Exclusives holen sie sich ja erst an Bord, wenn sie merken, der Bums läuft. Spätestens seit Jamie Oliver bei uns sind wir in einer neuen Dimension angekommen.
Ist das so? Wie ist die Resonanz?
International, würde ich mal sagen. Gut, also die Resonanz ist sehr, sehr gut und wir haben auch internationales Publikum, die in diesem Podcast natürlich jetzt hören werden, weil wir Englisch sind. Und wir haben aber auch Menschen, die sagen, verdammt, ich habe kein Wort verstanden außer dem Intro.
Das war Deutsch.
Ja.
Ja, wir sollten wirklich mal drüber nachdenken. Ich meine, es war uns ja sehr, sehr wichtig, das Ganze im Originalton auch auszusenden, weil selbst wenn man kein Englisch spricht, ich glaube, die Energie hat sich gut übertragen, die der junge Mann mit in den Raum reingebracht hat und dann mit Hilfe des Mikrofons in die Sphären der Hörer gebracht hat. Aber wir sind ja auch ein Podcast für jedermann und deshalb, ich denke gerade drüber nach, wie wir den nochmal in einer gedubbten Version machen können.
Ja, wir haben
Ob
dann.
wir ihn reden lassen, Pause, deutsche Übersetzung, ob man ihn anfangen lässt zu reden, dann ein Voice-Over macht, also so wie bei Wetten, dass früher, oder aber, und das ist jetzt so ein bisschen doof, fällt mir gerade auf, die Idee hatte ich auch, aber die ist wahnsinnig dämlich. Ich wollte gerade sagen, Untertitel
Naja, so dämlich,
im
nein,
Podcast.
ja, halt.
Aber ich.
Nee, ganz so dämlich ist sie gar
Ist
nicht.
nicht?
Wir
Oh
haben
Gott sei Dank,
ja bei Instagram unsere sogenannten Headliner, die immer mal so 45 Sekunden der aktuellen Folge zeigen, mit einem Standbild,
Ja.
was untertitelt ist, während man hört. Das
Ah.
heißt, theoretisch, wir haben ja hier schon ein paar Planspiele. Du kommst ja hier immer nur rein, setzt die Kopfhörer auf und
Nur.
laberst. Wir haben
Ja,
uns schon
nachdem ich
Gedanken
mich aber
gemacht.
mein ganzes Leben schon auf diesen Podcast vorbereitet habe,
Ach
also
so.
ich habe schon mehr als meine Arbeit geliefert, also ich habe ja eine Meinung zu jedem Scheiß.
Achso, meinst du das? Jedenfalls, wir haben die ein oder andere Überlegung und die werden wir jetzt mal mit in die kurze Winterpause nehmen und dann wollen wir mal schauen, was da alles noch passiert.
Wie war, jetzt hatten wir gerade
Jamie.
Nee, entspann dich doch mal. Was mich sehr gefreut hat, war die doch durchweg positive Resonanz auf Stefanie Döring. Wir sollten mehr und häufiger mal was mit Getränken machen, finde ich. Das ist natürlich so eine Welt des Weines innerhalb von ein, zwei Stunden so aufzubauen, dass man auch die Leute erstmal vorbereitet auf das, was da kommt, denn gewisse Thematiken irgendwie. Können wir sehr gerne nochmal machen. Hat mir viel Freude gemacht.
Das freut mich.
Und ich habe sogar was gelernt.
Nämlich?
Ich habe was gelernt.
Ja. Tim,
lieber Sebastian,
weil Weihnachten ist, muss ich eine Mail vorlesen von einem Mitarbeiter, von einem Zuhörer. Vielleicht kannst du sie ihm beantworten. Als großer Fiete-Gastro-Fan habe ich eine Gewissensfrage und suche eure Meinung. Es wurde schon einmal durch die Dreistigkeit vieler Gäste mehrfache Reservierungen zu tätigen thematisiert. Ich habe zwar schon öfter zwei parallele Reservierungen gemacht, aber immer darauf geachtet, 48 Stunden vorher eine abzusagen. Jetzt stehe ich aktuell vor einem Dilemma. Wir wollen Heiligabend edel essen gehen. Der große Traum wäre Herlin, aber leider haben wir keinen Tisch bekommen und stehen auf der Warteliste. Da wir Heiligabend natürlich nicht ohne Tisch dastehen wollen, habe ich eine nette Alternative reserviert. Erfahrungsgemäß werden Nachrücker der Warteliste, wenn überhaupt, erst am selben Tag kontaktiert. Wie lange darf ich hoffen bzw. warten? Was würdet ihr als Gastronom mir raten bezüglich des Umgangs mit meiner doppelten Reservierung? Das fragt AK Xberg.
Also erstmal Respekt, dass man sich damit überhaupt auseinandersetzt, dass es da eben auch eine gewisse Sorgfaltspflicht dem Gastgeber gegenüber gibt. Heiligabend ist halt Heiligabend. Und ich sag mal so, die spontanen Gäste sind nicht so mannigfaltig an Heiligabend unterwegs. Ich würde wirklich das zweite Restaurant, in dem ich jetzt gerade reserviert habe, einfach mal fragen, ob die eine Warteliste haben.
Mhm. Da stehen sie drauf. Ah, das zweite Restaurant.
Das zweite Restaurant, wo sie in Orion, ob die eine Warteliste haben. Weil wenn die sagen, nee, wir haben keine Warteliste, dann darfst du nicht mehr absagen, in meiner Meinung. Weil gerade an diesen Feiertagen, man versucht ja auch den Mitarbeitern in solchen besonderen Momenten so vielen wie möglich freizugeben, ohne die Qualität des angestammten Hauses zu verlieren. Und das ist da wirklich ein sehr diffiziler Bereich. Und wenn du jetzt, du hast, keine Ahnung, 40 Sitzplätze und jetzt ist der Laden voll und du holst extra noch eine Servicekraft rein und dann kommen 5 Leute nicht, dann ist es schon wirtschaftlicher Schaden. Und dem sollte man sich bewusst sein und vor allen Dingen, man hält eine Person ab, eventuell selber Freizeit genießen zu dürfen. Und deshalb würde ich sagen, am Heiligen Abend, erster und zweiter Feiertag, gelten andere Regeln, ähnlich wie bei Silvester, weil auch dort wird hart kalkuliert. Ich würde mal sagen, ohne Warteliste bis zum 20. So, 4 Tage finde ich fair. 4 Tage finde ich fair. Wenn die eine Warteliste haben, andeuten, wie ruhig mal fragen, wie man es gerne hätte. Also ja, das ist so eine gute Idee. Weil was kann ich reden für das andere Restaurant? Vielleicht einfach mal anrufen und sagen, Entschuldigung, wir haben eine Situation bei uns, wo wir eventuell dazu genötigt werden, unsere Reservierung abzusagen, auf die wir uns schon sehr, 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 sehr freuen. Und wir möchten an der Stelle alles richtig machen. Wann wäre für Sie es denn am besten abzusagen? Und wenn man dann sagt, ja, natürlich wird man sagen, so früh wie möglich, damit man den Platz wieder auffüllen kann. Und wenn der Gastgeber dann sagt, machen Sie sich keinen Kopf. Sagen Sie ab, wenn Sie es wissen, wir wollen, dass Sie hier einen schönen Abend haben, ist das ein guter Gastgeber und es deutet auch schon an, dass da eventuell jemand in der Warteliste ist.
Aber muss sich ja freuen, oder? Dass es so Leute
Wahnsinn.
Zu geben
toll.
Scheint,
toll,
die
toll, toll.
Tatsächlich darauf achten. Das ist
finde ich gut. Ich glaube eh, dass diese Diskussion noch nicht beendet ist und dass wir aber da mehr zum Gespräch kommen und dass sich die Gäste und die Gastgeber sehr positiv aufeinander zubewegen. Das merken wir ja auch schon teilweise irgendwie. Es ist wichtig, dass man über diese Themen spricht. aber nicht in einer Schwarz-Weiß-Welt, also ich habe recht, du hast recht oder ich habe recht und du hast Unrecht, sondern eben einfach versucht, ein bisschen diese Modalitäten häufiger mal klar zu machen. Und wenn das dann eben dazu führt, dass auch gerade am Heiligen Abend sich Menschen darüber Gedanken machen, dann finde ich das toll. Und Respekt, gut, sehr gut.
Magst du Landgasthöfe?
Ich liebe Landgasthöfe. Das ist einer der meiner Probleme, die ich eigentlich habe, denn ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Und Schleswig-Holstein ist ein protestantisches Bundesland. Ja. Und je protestantischer die Bundesländer, desto karger die Küche. Jetzt ist Schleswig-Holstein per se auch ein karges Land. Wir haben jetzt nicht sehr viele Berge, nicht sehr viele Täler, sondern wir haben eigentlich nur die endlose Weite flacher grünen Wiesen. Und die Landgasthäuser, die ich in meiner Jugend kennenlernen durfte, hatten selten was Genussvolles. Sondern es war dann immer so ein bisschen so diese Kneipe, wo Leute ein Bier getrunken haben, mal gekniffelt und ein bisschen Skat gekloppt haben. Und wenn es dann auch noch mal ein bisschen was zu essen gab, warst du schon sehr gut dran. Ich habe eine Zeit lang in der Nordheide gelebt und da gab es so 2, 3 sehr schöne Landgasthäuser. Da weiß ich noch nicht mal, ob man noch Landgasthaus sagen darf. Aber die haben sehr liebevoll, sehr dezidiert, sehr schöne traditionelle Gerichte ohne kreativen Firlefanz abgeliefert. Und das ist eigentlich auch das Restaurant, was ich immer am meisten suche und vermisse. Nämlich eine Küche mit Rezepten oder mit einer Speisekarte, wo ich die Karte auch ohne Wikipedia verstehe. Und die vielleicht mich also ein bisschen emotional so eher aus dem Bereich der Familie abholt, aber trotzdem die Qualität eines Restaurants liefert. Also ja, bin ich ein riesen Fan.
Genau, danke. Denn der Gast, der heute kommt, der ist im elterlichen Landgasthof in Niedersachsen aufgewachsen. Das heißt, könnt ihr euch ja ein bisschen mit eurer Liebe zu Landgasthöfen austauschen. Und hat nach seinem Abitur, was er 1995 absolvierte, eine Ausbildung zum Kellner hier im Élysée-Hotel gemacht.
Im Élysée?
Ja.
Interessant. Von 1995 bedeutet er 5 Jahre jünger als ich. Zum Kellner.
Ja, zum Kellner, genau. Und,
also Restaurantfachmann.
Ja, also er hat sich dann später, hat er dann als Barkeeper sozusagen, ich weiß gar nicht, ob man umgesattelt sagt, er ist tatsächlich in der Barszene mehr oder weniger zu Hause. Man könnte sagen, er ist ein echter Entrepreneur. Also
ist ein Entrepreneur.
Was es ist, naja, das ist jemand, der sich durch Unternehmergeist und Gründertum in der Gründerszene mehr oder weniger versucht zu etablieren und dann Kultur zu gründen. Unternehmertum, auch Unternehmergeist, ist nicht von Nachteil. Gründertum, Gründerszene oder Gründerkultur sind alles Attribute, die einen guten Entrepreneur auszeichnen. Und eine gute Nase wahrscheinlich.
Bin ich auch ein Entrepreneur?
Du, der Entrepreneur des Wahnsinns bist du.
Ich kann nicht sagen, ich bin Entrepreneur.
Ja, bist du.
Ist ganz geil.
Schon ganz gut.
Ne? Ja, finde ich gut, mag ich.
Er hat eine Sternkolumne, die auf den Namen Tresengeschichten hört. Man nennt ihn auch den Charles Schumann Hamburgs.
Ach.
Jetzt ist schon?
Ja, ja.
Ja?
Ja, ja.
Ach, guck mal.
Ja, ja.
Dabei habe ich noch hier so viele
Sachen.
Mach mal weiter. Er hat einen Laden in Hamburg, der zu den 5 besten Bars der Welt gewählt wurde. Man könnte sagen, der 10. Juli 2008 ist sowas wie ein zweiter Geburtstag für ihn, weil da hat er etwas geschafft. Ich glaube, das findet jeder geil in seinem jeweiligen Metier. Der hat etwas erfunden, was in seinem Geschäftsfeld die ganze verdammte Welt haben will und auch hat und verkauft. Er hat was erfunden.
Ich hoffe nicht, dass es dieses, es gibt vielleicht Bereiche, wo wir heute nochmal die eine oder andere Wahrheit auf den Tisch packen können. Es gibt, ich weiß ja, wer es ist.
Ja.
Ich bin gespannt, was du meinst.
Und wen meinst du, meine ich?
Sag mal, der Name verheißt wenig, der Nachname zumindest.
Und
verheißt
der Vorname?
Eigentlich auch.
Aber er schreibt sich mit OE übrigens und nicht mit Ö. eigentlich mit Ö, aber international ist dieses Ö halt nicht anerkannt. Da kann man mal sehen, wie weit gereist dieser Mann ist.
Immerhin. Also wenn man da Kreativität in den Namen packen muss, ob das Schreibweise ist, Jörg Meier.
Richtig, dann begrüßen wir Jörg Meier bei...
Sehr schön.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Mälzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das
schmeckt. Ey, ich dreh durch, der Meier, der Meier, Jörg.
Der Mälzer.
Hallo.
Begrüß dich, hi.
Lustigerweise. Sehr schön, komm.
Mal eben noch mein Paket rein.
Ne? Ja, bitte.
Ist das Gastgeschenk?
Ist ja Weihnachten, also nach Weihnachten.
Ist das das Gastgeschenk? Ist es nach Weihnachten?
Ich hab beides mit.
Bringst du mir eigentlich irgendwas mit, was du Tim zu Weihnachten geschenkt bekommen hast und einfach nicht geil findest und sagst, komm, lass,
hab ich kurz überlegt.
Pack mal neu ein, das bring ich dem Mälzer mit, das muss weg, der Rotz.
Weißt du, was mir gerade einfällt? Na? Es ist ja der 26.12., was nutzt dem Typen, der im Herlin reserviert hat an Heiligabend, wenn wir ihm jetzt den Tipp geben? Also ich werde ihn anrufen.
Du schreibst ihn. Lustigerweise habe ich dich vorgestern, und nee, vor knapp 5 Tagen in einem Kochbuch gesehen.
In einem Kochbuch?
Ja. Ein sehr schönes Kochbuch. Ich habe dann allerdings mich ein wenig über die Stilistik gewundert und dachte so, einmal um die Ecke denken macht auch Sinn, weil du bist ja ein Styler.
Das weiß ich nicht, ob ich das bin. Also, das denkst du vielleicht.
Ich sag mal so, Kontaktanzeige, mein Name ist Jörg Meier und ich bin 41 Jahre alt und arbeite in der 44 und arbeite in der Kneipe. Ja. Verspricht erstmal wenig und wenn du dann in den Raum reinkommst und wenn man sich das so anguckt, dein Bekleidungsstil, der so eine Mischung aus Bohem, Gentleman, bisschen... Also da schicke Krawatte mit Muster übrigens, ja. Blaues Hemd, Hosenträger.
Tatsächlich ist das reine Verzweiflung, weil ich meine, mich stresst Mode, deswegen habe ich irgendwann entschieden, ich zeige nur Anzüge.
Ja, aber das, du kannst es ja auch und das ist ja auch und du machst auch diesen Anzug, ist da also wirklich, du erfüllst ihn. Ich sehe danach immer so ein bisschen aus wie so ein Versicherungsvertreter und ich habe teure Anzüge, ich habe maßgeschneiderte Anzüge nur ein, ja, klar. Aber ich sehe immer also im Laden sehe ich immer noch ganz geil aus, aber denn abends in der Veranstaltung sieht das immer so ein bisschen dusselig aus.
Ich hab das auf Instagram so ein bisschen verfolgt, also so schlimm ist das nicht, finde ich.
Pass mal auf, wir müssen mal eins, ich freue mich sehr, dass Jörg da ist. Wir haben, glaube ich, auch irgendwann schon mal drüber gesprochen, denn uns hatte mal eine Zeit lang eine Geschichte miteinander verbunden, wo es wirklich Grabenkämpfe gab.
Ja, aber nicht zwischen uns beiden.
Nee, und zwischen uns
ich,
nicht.
Ich war da ganz auf deiner Seite.
Es ging ob eine Herkunft eines Getränkes. Mhm. Wer hat es erfunden? Ja. Das war...
Das weiß Sebastian, da ist Sebastian zu jung für.
Nee. Danke. Jörg Meier, ich wollte es witzig aufziehen, aber es ist blödsinnig. Jörg Meier hat ein Getränk, ich glaube wirklich erfunden, das interessiert mich gleich nochmal, ja, wie man es erfindet, den Basil Smash.
Gin Basil Smash.
Für mich ist Basil Smash.
Ja, so, richtig, ne? Also, richtig.
Und es ist ein fantastischer Drink, der wirklich in seiner Aromatik eben auch, wenn ich ihn mache, immer noch gut ist. Und ich habe im Rahmen einer Kochsendung damals den Basil Smash nachgekocht und habe ganz deutlich kommuniziert, dass das hier inspiriert ist von Jörg Meier, er aber das Rezept nicht rausrückt. Deshalb sehe ich mich jetzt hier genötigt, mir meine Suppe selber zusammenzurühren und habe natürlich mit dem Mengenverhältnis, ich habe ein bisschen beim Gin übertrieben. Oder
das hast du gut gemacht, das ist Legendenstatus.
Aber das war ja dann im deutschen Fernsehen und wir hatten eine gewisse Zuschauerschaft. Und dann kamen eben die Jürgen Meier-Kenner und Jünger und haben mich echt aufs Übelste beschimpft, weil sie nicht gehört haben, dass ich gesagt habe, es ist von Jörg Meier, es ist nicht von mir, weil das, ich klaue viel, aber ich sage auch immer, wo ich geklaut habe. Also das wurde ein bisschen überhört und dann, ja, nee, wie kannst du nur, du musst auch sagen, wer es gemacht hat und so. Und meine Leute haben gesagt, nee, den habe ich noch, wenn die mal bei dir oder sonstiges von dem Getränk was gehört haben, ach, das ist die Erfindung von Tim, ne? Das ist die Erfindung von Tim. Oh. Und das war wirklich
das war über, aber das Lustige war, das hast du ganz, das war die Fanbase.
Ja.
Also das ging über, ich weiß ja, welcher Fernsehsender war das? Ich glaube
ARD. ARD, sogar genau. Seriöses.
Und dann hieß es Tim's Basil Smash, ja, statt Gin Basil Smash, ja, ja. Mit 12 cl Tanqueray, wo er mein absolut, da hat er meine Hochachtung, dass das sportlich war. Also wir sind mittlerweile dafür berühmt, dass wir sagen, 15 ist zu wenig, 6 ist Rezept, 7 ist Liebe, ist unser Spruch, 12 aber ist 12 Mälzer. Ist Mälzer.
12 ist pure Verzweiflung, ist Nahtod.
Und lustig, dann kam dieses, wurde das irgendwann mal, da war Facebook noch ein bisschen aktiver, ist jetzt, ja, weiß nicht, 7, 8 Jahre her. Da waren alle auf Facebook, Instagram, ja, gab es noch, ja, nicht. Und dann, da konnte man ja Artikel teilen und dann wurde ich 1000 Mal getaggt, weil alle gesagt haben, hier. Und dann haben sie angefangen auf deiner weiß nicht, was war das, Facebook-Seite, rumzumeckern. Alle unsere Lilian-Fans haben gesagt, das hat er nicht erfunden. Und dann wurde es richtig viel. Und dann habe ich schon, dann hat das Bar-Magazin Mixology einen Artikel darüber geschrieben. Ja, auf seiner das war so Film. Und darunter habe ich noch kommentiert, also hört mal, ich kenne Tim, der ist zu der Zeit, warst du auch öfter bei uns und hast das getrunken. Das ist überhaupt nicht sein Style. Das wird ein Journalist gewesen sein, der das, so wie das halt ist bei Produktion. Einer hört nicht zu, anderer schreibt hier und so. Und aber die Fanbase hat auch auf mich nicht gehört. Die haben weiter rumgemeckert. Ja,
also war ganz toll. Also vor allem Obacht, wo man klaut. Wie gesagt, ich klaue viel und sage aber auch bei Gerichten zum Beispiel bei uns auf der Karte, wenn eine Technik und eine Aromatik verwandt wird, die ganz glasklar einer Person zuzuordnen ist, dann muss sie auch genannt werden. Ja. Nachahmen. Mhm. Gibt bei mir so eine ich habe es mal im Kochbuch gemacht, die Marquardt Müller Melzerische Soße. Bei Müller hat es erfunden. Wolfgang Müller. Ah, okay. Wolfgang Müller hat es erfunden. Das ist so eine ganze Limette ohne Schale, aber mit dem ganzen Fruchtfleisch, Koriander, Petersilie, brauner Zucker, wird mit grünem Chili, wird püriert und ist wirklich in Säure, Süße, Schärfe, Spitze, wirklich einmalig. Mhm. Und gerade diese Verwendung von ganzer Limette, also ganzer, jetzt nicht ein bisschen Saft, sondern du pürierst, das ist die Bindung sozusagen. Das würde normalerweise Mundwinkel wegreißen. Und ich habe die irgendwann mal, Marquardt hat sie mal gekocht mit der Reminiszenz an Müller.
Das ist der mit dem Kopftuch?
Genau. Ja.
Das ist der mit dem Kopftuch.
Ja. Im Rahmen einer Fernsehsendung, Lanz kocht oder Kerner kocht, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Ich habe diese Soße probiert und habe gedacht, leck mich im Arsch, ist die geil. Ist das eine gute Soße? Also das war wirklich ein Feuerwerk. Und dann habe ich diese Soße in meinem Kochbuch benutzt. Und habe aber eben ohne Rezeptur, ich habe die mir wieder weiterentwickelt, respektive versucht zu kopieren und habe eben auch Reminiszenz, und da gibt es auch einen kleinen Artikel unter dieser Soße drunter, warum dieser Name der Name ist, einfach weil es eine sehr geile Soße ist. Ich möchte aber nicht ein Rezept klauen, sondern das ist eine ganz klare, schönere Formulierung des Clowns. Ich habe mich inspirieren lassen.
Sagt man denen das dann? Rufst
ja,
du die
ja,
an?
Ja, und natürlich, ja, natürlich. Nein, da habe ich sogar gefragt, ob ich es darf. Weil ich glaube wirklich, weil ich ein gebranntes Kind war, durch diesen Basil Smash, den Gin Basil Smash, der für mich, hast du den erfunden einmal?
Ja.
Darf ich das
kurz vervollständigen?
Ich wollte nur ganz kurz was sagen, um die Geschichte wirklich hoch anzuhängen. Ja. Ich koche jetzt seit 28 Jahren und ich koche extrem viel. Und ich glaube, ich habe mehr Rezepte kreiert als viele, viele, viele andere Menschen aufgrund meiner öffentlichen Tätigkeiten. Ich berate oder entwickle mit einer Zeitschrift jeden Monat Rezepte. Früher haben wir 40 Rezepte im Monat gemacht. Ich glaube, ich habe 5 oder 6 Kochbücher, ich glaube, es sind mehr, ne? Weiß ich nicht. 5 oder 6 Kochbücher im Schnitt zwischen 100 bis 180 Rezepten gemacht. Ich habe meine Fernsehsendung mit Rezepten entwickelt. Ich habe die Gastronomien mit Rezepten. Ich habe noch nie was erfunden. Und deshalb finde ich diese Geschichte ganz toll, weil das ist für mich, es ist so, deshalb taucht er, glaube ich, auch gerne überall auf. Und selbst wenn er mal mit Shiso-Kresse oder mal mit Petersilie oder Koriander oder mit irgendeinem Mann, es bleibt immer diese Idee. Erzähl mir einmal bitte, was ist die Erfindung dahinter?
Wie viel Zeit haben wir?
Haben wir.
Warnwitz, nein, alles gut. Ich mach's kurz.
Also wir haben Tim, ich habe noch ein kleines Intro gleich, damit wir
Jörg
noch ein bisschen einordnen. Okay. Das würde ich gerade noch vorlesen und dann gehen wir direkt rein. Wir sind heute die letzte Sendung im Jahr. Das heißt,
ich habe auch was mit Champagner
mitgebracht. Ach toll. Wenn man Jörg Meier googelt, könnte man meinen, dass der Mann ein handfestes Alkoholproblem hat. Liest man etwas genauer, stellt man fest, dass das der Alkohol für den Barchef des Le Lion ist. Immerhin einer der 50 besten Bars weltweit. Es ist alles überhaupt kein Problem, denn es ist sein Lebensunterhalt. Der Mann trinkt aus beruflichen Gründen. Er ist Bartender und Barbesitzer und Botschafter des guten Alkohols sowie Gegner des alkoholfreien Alkohols. Vor allem aber, und diese Reduzierung möge er bitte verzeihen, ist Jörg Meier Erfinder. Erfinder eines des köstlichen Getränks der letzten Jahrzehnte, dem Gin Basil Smash. Ein Cocktail, dem er nichts weiter als Gin, Basilikum und Zitrone in den Mixgetränkkoffer packte und ihn losschickte, eben einfach mal die Cocktailwelt zu erobern. Dass Jörg Meier tatsächlich einen Drink erfunden hat, den man in den Bars von Vancouver bis Singapur bestellen kann, ist verwunderlich. Denn der Mixologe hat eigentlich gar keine Lust, Trends zu kreieren, noch weniger sie zu bedienen. Er ist Meister der feinen Trinkkultur und würde wohl nicht mal bei Regen ein Schirmchen in die Hand nehmen. Seine Handschrift trägt konstant die feinste Trinkkultur, die man am besten im Lyon in Hamburg oder in einer seiner Boilerman-Bars in ganz Deutschland erliegt. Hauptsache weit weg von Long Island oder dem guten alten Hugo. Wir sind froh, ihm ganz nah sein zu dürfen und begrüßen ihn hier bei Fiete Gastro. Herzlich willkommen, Jörg Meier.
Vielen Dank.
Der Applaus galt vor allen Dingen dir.
Ja,
sehr humoresk, sehr unterhaltsam. Auch leicht und locker, flockig, sehr natürlich vorgetragen.
Danke, lieber
Sebastian. Ganz toll.
Ja, zum Ende des Jahres. Toll. Aber den Schirmchen-Gag, den fand ich auch.
Der war richtig.
Der war tatsächlich gut.
Da konnten wir
mal schreiben. Obwohl, dann leidet ein bisschen die Frisur. Ich muss immer abwägen. Ich muss abwägen, ob ich doch ein Schirmchen
nehme. So. Jörg, tatsächlich hast du unter anderem einen, ich sage jetzt einfach mal Laden, in der Innenstadt Hamburgs gegenüber vom altehrwürdigen Café de Paris.
Ja.
Der Laden heißt Le Lion und dann steht da in goldenen Lettern auf schwarzem Lack The Cradle of Gin Basil Smash. Ist natürlich schon ein dicken Schwanz, den du da rausknallst, aber es stimmt.
Wer hat, der kann.
Ja.
Nein, aber es ist.
Und du hast echt einen Drink erfunden.
Nee, das mit dem, also kurz mit dem Schild, das kam später. Das hat was mit der Entwicklung des Le Lion zu tun. Früher hing der Petit Paris. Früher war vor dem Le Lion ein kleiner Shop. Da war der Souvenirshop vom Café Paris. Und irgendwann haben wir den übernommen, weil das nicht so lief. Und mittlerweile ist da eine Treppe, man kann hochgehen in den zweiten Stock, mittlerweile haben wir zwei Stockwerke, aber dann musste halt dieses Außenwerbeschild weg, Petit Paris, und dann wäre es einfach hässlich gewesen. Mhm. Dann haben wir davor gestanden, tatsächlich war das so eine Nacht, wo ich mit meinem Geschäftspartner Rainer, der immer deutlich zu kurz kommt, der macht ja mit mir, also ist nicht aktiv, aber ist immer der hat früher das Café Paris gemacht, Rainer Wendt.
Das ist,
kennst du?
Ja klar, aber das ist das große Leid von
kennst du auch?
Ich wollte gerade sagen, der Patrick.
Ich hab vor ein paar Tagen einen Podcast über deinen Partner, der hat deinen
guter
Partner
Podcast
gesprochen.
Super, kann man an der Stelle mal erwähnen von Lars Heider, der ja auch schon bei uns war.
Guter
ja.
Podcast.
Entscheidertreffen Heider war der Partner von Tim, kann man sich wirklich Patrick, gut anhören, weil ihr auch viel mit der Bullerei vorhabt.
Ja, ja.
In 2020.
Ja, ja, also da waren mir schon ein bisschen zu viel Informationen
drin. Ich war auch verwundert.
Also zu früh, weil es ist noch nicht so fixiert. Also dass wir was machen, ist klar, aber wann, wie und wo, das ist eben halt noch nicht klar. Aber das ist halt manchmal das Leid. Also man muss es auch aushalten manchmal.
Nein, das kann er, glaube ich, sehr gut. Also da sind wir, also bei euch ist es, glaube ich, noch anders. Ihr seid ja beide sehr, Rainer und ich haben uns, also das ist einfach, was die Bar angeht, sehr, der hat immer das Restaurant gemacht, mittlerweile hat das Café Paris verkauft und macht, macht ganz interessante andere Sachen in Berlin und so. Mhm. Das hat er verkauft vor einem Jahr.
Jetzt mal raus, du eierst da rum. Da
Ich eier hier gar nicht. Also,
wie
ganz
hast
kurz,
du ihn erfunden?
Einmal zu dem Schild. Die Geschichte ist, ganz kurz, Rainer und ich waren besoffen, standen vor diesem Laden, hatten selber mal in unserer Bar getrunken und haben überlegt, was machen wir mit diesem Schild. Und es gibt eine ganz coole Bar in Havanna. Das ist die Bar, in der Ernest Hemingway immer getrunken hat, La Floridita. Und bei denen steht The Cradle of the Daiquiri. Aber da waren wir nach 5 Jahren schon damit so bekannt, dass wir sagten, dann schreiben wir mal draußen dran, dass es hier auch geboren wurde. Mhm. Und geboren wurde es eigentlich, wir haben Ende 2007 eröffnet, das Le Lion. Mhm. Das kennst du selber auch, weil du bist ja auch ein bisschen in der Nacht und Szene unterwegs. Die ersten Monate sind natürlich, ist das so? Ja, weiß ich nicht.
Ja,
okay. Die ersten Monate ist das immer brechend voll, gerade im Winter. Und dann kommt der erste Sommer, wenn eine Bar und eine Fenster ist, was passiert? Gar nichts. Also wir hatten dann irgendwie Tagesumsätze von 100 Euro oder so, da war gar nichts mehr los. Und tatsächlich viel Langeweile. Und wir haben in dem Sommer immer ab April, Mai rumgespielt und haben immer Drinks probiert. Und ich war den Winter vorher in New York und habe einen Drink immer getrunken, den ich super cool fand. Das war der Whisky Smash. Das ist eigentlich die gleiche Idee. Das ist ein alter Klassiker. Da nimmt man Whisky, Minze, Zitrone und Zucker. Und der wurde so ein bisschen frisch gemacht. Früher wurde der ganz anders gemacht. Ja, genau. Und früher wurde der ganz anders gemacht. Und dann hat so ein alter Barkeeper den neu ausgegraben in einer ganz berühmten Bar. Und das wurde ganz bekannt und ganz New York hat den gemixt. Und ich habe in diesem Winter, ich war eine Woche da und habe das auch ganz viel getrunken, weil das so erfrischend war. Und dann stehst du halt einen Sommer später an deiner Bar, wo nichts mehr los ist. Keine Gäste mehr kommen, du viel Zeit hast und denkst, ich brauche mal eine Sommerkarte, müssen wir ein bisschen was erzählen, irgendwie Social Media. Irgendwie müssen wir ein paar Sommerdrinks machen. Und dann wollte ich immer diesen Gin machen. Dann haben wir erstmal einen Gin-Smash gemacht. Also Gin und Minze. War auch lecker. Also ist die gleiche Idee, weil Gin war zu der Zeit gerade, ist jetzt 11 Jahre her, war einfach super populär. Fing für die Barkeeper gerade an, dann ist irgendwann bei den anderen angekommen.
Minze finde ich halt schwierig durch meine Pinneberger Jugend. Wir sind früher mit... Ich habe erst mit 30 einen Führerschein gemacht, also bin als Beifahrer-Variante habe ich immer auf der Rückbank des Golf GTIs gesessen mit den getönten Heckscheiben und dem Panasonic-Aufkleber, den mein Freund Frank gerne auch mal in Kram gefahren hat auf dem Nachhauseweg.
Pioneer oder Panasonic.
Geil, genau. Geil. Und du hast halt kurz vor der Autobahnausfahrt oder Auffahrt, besser gesagt, Richtung Hamburg, gab es eine Tankstelle. Und dann hast du halt eingekauft, je nach Einkommen, um schon mal ein bisschen geladen zu sein, wenn du denn in Hamburg angekommen bist und in den Club rein oder in die Disco rein. Und ich glaube, das waren so die letzten Male, dass ich Dosenbier getrunken habe. Und dann gab es eben so die typischen...
Diese Mojito-Mixe?
Nee, das ist noch weit vorher. Da ging es eher um die, ich sag mal, Beschleunigung des Rausches. Mhm. Und da hast du dann eben doch zu massiv seltsamen Alkoholiken gegriffen. Apfelkorn, Geneva, De Kolber.
Und Lütge Minze, oder? So Pfefferminzschnitt.
Dann noch Küstennebel und dann kam der Pfeffi.
Ach, Pfeffi, sag ich so.
Pfeffi.
Ja. Wohlgemerkt auf dem Hinweg.
Ja, und jedem, der schon mal das bereits Genossene auf dem Rückweg wieder durch die Nase gelaufen ist, wird so bestimmte Assoziationen
kulinarischer Podcast. Geht ja um andere Themen, sonst könnten wir das auch. Da kann ich auch ein paar Geschichten zu erzählen. So, Pfeffi, ich hatte ähnliche Jugend, also auch sehr auf dem Land. Bei mir, wir hatten nur keine Großstadt, die ein paar Kilometer weg war, wir mussten wirklich da durch. Ne? Da war nicht so viel zu holen.
Deshalb hatte ich jetzt so bei Minze und Alkohol, habe ich immer so.
Auf jeden Fall haben wir diesen Whisky Smash, so, den fand ich cool. Dann habe ich in meiner Bar angefangen, Whisky, Minze, cool. Und ich bin immer rüber ins Café Paris und habe mir einfach so im Kühlhaus, ich kannte die ja alle, war ja auch mein Partner, immer bei den Köchen, Robert und Michi und so, habe ich mir immer Sachen geklaut. Ich sage, kann ich mir ein bisschen davon mitnehmen, ein bisschen davon. Habe auch mal Basilikum mitgenommen. Weil ich lustigerweise irgendwie ein paar Tage vorher mal so einen Workshop geben musste, unfreiwillig bin ich als Barkeeper eingesprungen und diese Dame bat mich so ihre Standarddrinks zu mixen und in diesem einen Drink war so Basilikum, aber nicht gestampft, nur so als Deko. Ich fand das schräg, ich habe noch nie Basilikum im Drink gesehen. Dann fiel mir das wieder an und dachte, probier's mal mit Basilikum. Und das war ja gleich irgendwie, ne? Kraut und Kraut. Mhm. Und dann dachte ich, warum nicht mal mit Bourbon schmeckt es nicht und mit Gin schmeckt es gut. Und tatsächlich hieß der Drink am Anfang bei uns Gin Pesto. Und dann haben wir den Leuten immer erklärt, wir wollten auch so cool sein wie die Kölner.
Ja. Das war heute noch so.
Haben wir nie geschafft.
Aber weil wir ja auch teilweise uns Cocktails greifen und die Aromatiken aufnehmen, und um die dann praktisch kulinarisch auf den Teller zu packen. Also wenn da bestimmte Aromen drin sind, hier, wie heißt dieser Kokosnuss-Cocktail?
Pina Colada,
dass wir eben den Cocktailnamen versuchen auf den Teller zu packen. Pina Colada im Dessert oder in anderen Bereichen. Sobald da Ananas und Kokos drin ist.
Mach doch mal einen schönen Entrecot-Cocktail.
Hähnchenschnitzel Pina Colada.
Also, es gibt ja jetzt auch schon dieses Fettwurst und das ist ja auch schon, das ist schon vor Jahren gelaufen in der Bar. Fettwurst-Drinks, Da wurde mal Schinken verflüssigt und reingegeben und gefrostet, hat der Alkohol noch fett geschmeckt.
Mm. Ist das gut?
Wenn man es gut macht, ist gut. Ich finde, man kann mal so einen von trinken, aber auch nur, wenn es die richtigen Leute machen. Wenn es die falschen kopieren, dann schmeckt es nicht. Mhm.
Wurstwasser-Smash.
Das wäre dann so ein bisschen Brösel wahrscheinlich. Hello. wie gesagt, der Rest ist so ein bisschen History. Tatsächlich, also ich habe da mal im Nachhinein angefangen. Es gab zum Beispiel zur gleichen Zeit, ich hatte mal einen Reporter von der New York Times, der ist sehr cool, Robert Simonson. Der hat das so ein bisschen recherchiert. Und der hat dann zum Beispiel auch einen Barkeeper irgendwo in Amerika aufgetan, der im gleichen Jahr, der hat das nur anders serviert, der hatte auch eigentlich die Idee Gin, Basilikum, da hat er Limettensaft genommen und Zucker, ist eigentlich die gleiche Idee. So wusste ich nicht, haben wir so ein paar Jahre später mal, aber der ist damit auch nicht bekannt geworden. Der hat einen Drink serviert, das war so ein 1-2 Magazin, dann hat man da nie wieder was von gehört. Ich glaube, was viel damit zu tun hat, ist bei allen Dingen, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Tim jetzt Tim ist und weiß nicht, ich und du ist Timing. Mhm.
Ja.
Es war einfach gerade so die Zeit, da passiert
also in Deutschland. Bei mir,
Bei mir ganz sicher. diese ganzen Dinge, ob Gin Basil Smash, ob das, wenn ich das heute, das interessiert heute keine Sau mehr. Also es war jetzt so eine Zeit, wo zum Beispiel gerade so ein ganz frühes Momentum in der Bar war, wo das wegging von, es gab nur komische Hotelbars, dann gab es mal wieder, und dann irgendwie so Club- und Partybars, dann gab es plötzlich mal wieder so ein paar seriöse, die so ein bisschen frischer waren. Das waren ganz wenige, die haben sich extrem viel ausgetauscht. Es gab die ersten 1-2 Fanmagazine, die so darüber geschrieben. Es war eine ganz kleine Szene und auch weltweit. Und zum Beispiel kamen viele Dinge zusammen. Ich habe den globalen Brand Ambassador von Hendrix Gin. Das war der erste, der so um die Welt gereist ist. Den habe ich mal in London unter den Tisch getrunken und dann waren wir Freunde und dann ist er irgendwie. Und dann hat der zum Beispiel diesen Drink, fand der super, der war bei uns, hat das gleich mitgenommen und hat das auf all seinen Shows auf der ganzen Welt promoted. Und der Mann, der das für Tanqueray gemacht hat, Angus Winchester auch. Und ich habe so, das war Zufall, weil ich viele Leute, weil ich immer sehr viel gereist war und mich für die Branche interessiert habe. Und ich war früher ganz, ganz klein. Ich kannte einfach ganz viel, oder nicht viel, aber ganz wenige Leute international, aber viel mehr gab es auch nicht. Mhm. Und die haben dann irgendwie diesen Drink immer promotet, weil die zum Beispiel alle ihren Gin promoten wollten, weil die sagten, das ist ja ein krasser Drink, weil die gemerkt haben, wie der den Leuten schmeckt. Mhm. Und haben gesagt, mega, damit können wir unseren Drink promoten. Und dann haben diese ganzen Gin-Brands, Hendrix, Tanqueray, den mit groß gemacht und immer natürlich auch an mich verwiesen, was mich natürlich freut.
Eine Sache, die ich mich schon mal gefragt habe, bedenkt ihr als Barkeeper, wie viele Cocktails ich trinken kann, bis ich sag mal so ein Promille habe?
Also bis zum ersten Teil der Frage bin ich mitgegangen. Also ich messe das nicht an Promille. Also ich glaube, es ist wichtig zu gucken, sollte man ihn weiter servieren oder sie? Mhm. Ich würde sagen, eine Promille darfst du ruhig haben, auch nach deutschem Gesetz.
Klar, nur nicht am Steuer. Ne? Aber
das ist eine andere Geschichte.
Aber beschäftigt man sich damit von wegen, weil ich sag mal, eine Flasche Wein trinkt man so zum Essen, wenn du ein längeres Essen hast. Ja. Ne? Also jetzt nicht mit einem.
Zu zweit eine Flasche ist ja auch noch, glaube ich, dann bist du wahrscheinlich so bei knapp unter einer Promille, würde ich sagen.
Ist das so?
Weil ich weiß ich nicht. Tatsächlich habe ich mir mal so ein, das kann ich sehr empfehlen, es gibt so eine, diese Polizeigeräte zum Kaufen. Ja. Irgendwie ist unser abhanden gekommen. Das hatten wir mal eine Zeit lang in der Bay, ist leider ein bisschen teurer.
Um das mal zu testen.
Und das ist super interessant, dass du auch den Leuten das anbieten kannst und auch deine Mitarbeiter. Mhm. Eine Zeit lang war das Thema so, wir mussten das ein bisschen testen. Mhm. Weil, weiß ich nicht, du kennst das Thema, dass in der Gastronomie auch viel getrunken wird.
Nee, einfach nur gerade auf eurem Level, weil das ist ja was anderes als die 1-Euro-Bar auf dem Kiez, wo es ja wirklich nur
es ist ein schwieriges,
reine Betäubung geht, genau. oder ich sag mal, sich ein Fundament für Fröhlichkeit zu verleihen. Das bei euch ist ja eine Mischung.
Absolut.
Auf der einen Seite ist es Genuss, und wenn ich jetzt zu dir hingehe und deine Atmosphäre genieße und einmal deine Handschrift haben möchte, wie so beim guten Essen, und das lohnt sich wirklich, weil ich kann es nur auf Wärmste empfehlen, es ist auch vor allem eine Erwachsenenbar. Man kann eben auch einfach nur mal entspannt, würdevoll ein gutes Getränk nehmen, ohne komplett Halligalli zu haben. Zumindest in Le Lyon. Das ist manchmal wie so ein kleiner Rückzugsort.
Dezember, dank Weihnachtsmarkt, ein bisschen umgekehrt. Aber
ja gut, aber das gehört das auch dazu. Ja. So, und dann müsste ich ja eigentlich jetzt so nach einem Getränk rausgehen. So, wenn ich jetzt einfach nur genießen will. Weil jetzt fangen wir an langsam. Ja,
vielleicht nach zwei.
Jetzt, das wollte ich gerade sagen. Also gibt es eine Empfehlung von dir, zu sagen, wie viele Cocktails man probieren sollte, um noch in den Genusssektor sich zu bewegen?
Also hat ja ein bisschen was mit den Drinks zu tun. Wir haben angefangen, meine Idee von dem, was ich im Le Lyon gemacht habe, war eigentlich zu sagen, und ich glaube, das ist eigentlich das, was in der Küche passiert ist, aber 20 Jahre später, war eigentlich zu sagen, wie hat man es früher mal gesagt, das war so ein bisschen zu sagen, was sind so die echten Klassiker, wie werden die wirklich gemacht, lass uns ganz reduzieren, einfach nur ganz simple Zutaten, aber richtig gut. So haben wir dann wieder einfach gesagt, wir wollen, dass ein Whisky Sour geil schmeckt. Wir wollen, dass ein Gin Fizz geil schmeckt. So, was, wie geht das? Und dann haben wir so ein bisschen sowas wie den Gin Basil halt so einmal statt Whisky Smash dann so ein bisschen, aber nicht zu viel. Das ist nach wie vor so ein bisschen die Idee vom Le Lyon. Und die Drinks sind da im Le Lyon tatsächlich extrem potent. Das heißt, irgendwie haben wir uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, da muss doch eine Menge Alkohol rein. Irgendwie macht es dann mehr Spaß. Aber dann bist du natürlich bei dem Thema, dass man eigentlich sagen sollte, so bei zwei. Ich würde sagen, wenn du eine gewisse Statur hast und gut gegessen hast, ist auch bei drei, kannst auch drei noch. Es kommt ein bisschen an, was du trinkst. Tatsächlich merkt man natürlich mittlerweile auch in der Bar ganz viel dieses Thema, als Leute, wenn die Alkohol trinken wollen, dass es mehr so leichte Drinks gibt mit Wermut und sowas, und dann davon kannst du wahrscheinlich auch noch einen mehr trinken.
Spielt das für dich eine Rolle, alkoholfreie Getränke?
Hast du ja schon nett im Intro gesagt. Also tatsächlich ist das gerade, da gibt's, also das Interessante bei uns ist ja, dass hinter der Bar steht halt eine Riesenindustrie. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, weil ich finde immer so, bei euch gibt es ja wenig Marken. Also Fleisch ist ja eigentlich fast keine Marke. Vielleicht bin ich doch naiv.
Keine Marke, also der Produzent schon, aber sobald es eine Marke ist, ist es meistens zu groß.
Genau.
So. Aber wir arbeiten mit dem Namen des Produzenten, sprich des Bauerns.
Das genau, ist sozusagen aber das ist Marke, ja dann immer sehr lokal.
Aber da steckt kein Design dahinter, kein Aufkleber, kein Marketing, kein
Konzern.
Und kein, nur nochmal, ich bin nicht gegen Konzerne,
ich auch nicht.
Produkt aber machen, wenn die intelligent arbeiten.
Nicht missverstehen, ist auch nicht.
Na, also es gibt Unternehmen, und ich kann es so deutlich sagen, stehe ich dazu.
Einer muss uns bezahlen.
Frost ist auch ein Konzern, und die machen im Rahmen ihrer Tätigkeit einen sehr intelligenten Job. Also da
und
kann
die
man
sind
nichts mehr
alle
sagen.
Da.
Aber das ist jetzt, gibt natürlich auch andere Unternehmen, die auch toll sind, aber ich finde, warum immer dieses sich dahinter verstecken, wenn auch mal was Gutes gemacht wird.
Genau, und dieses, lass mich kurz erinnern, dieses Thema mit den bei uns halt das Thema, dass wir eine Industrie dahinter haben, die aber sozusagen, wenn sie ganz groß ist, oft gerne global skalieren möchte, weil sie es kann, weil das halt anders ist. Das sind oft ja keine richtig, also klar hast du natürliche Zutaten, die wachsen, aber oft so Rohalkohol und so, ist nicht so aufwendig herzustellen. Und dann gibt es mittlerweile halt so einen Riesentrend, wo sie jetzt Leute sagen, wir machen alkoholfreie Spirituosen. Und tatsächlich, weil das jetzt so massiv wird und da so viel Werbegeld reingeht und das so ein Riesenmarkt wird und so viele hunderte Millionen da reingesteckt werden und so viele neue Brands kommen, gucke ich da auch mal hin und sage, was ist das eigentlich? Hab bis jetzt, würde ich sagen, zu 90% eher Schrott gefunden, weil das sehr viel Fake ist und dummes Storytelling und nicht echt.
Was meinst du mit Fake?
Na, die erzählen dann, die nehmen das Wording von, wie ich Spirituosen mache. Wir destillieren und dann entziehen wir den Alkohol. Aber es sind am Ende Aroma-Essenzen aus der Aromaindustrie, die hochalkoholisch sind und dann so weit verdünnt werden, wie du deinen Tonic machst. Und das, die haben auch alle ein bisschen Alkohol. Das ist sehr viel Fake.
Okay.
Wahrscheinlich wie in der Food-Industrie. Da kennst du, bist du auch so ein bisschen dagegen am Kämpfen, sag mal, oder?
Ja, ich versuche sie zu verstehen. Nicht dagegen, sondern ich möchte einfach nur, dass die Leute verstehen, wie es produziert wird.
Genau, und das ist auch mein Wunsch. Ich würde mich wundern, wenn auf der Flasche draufsteht, was drin ist. Wenn dann, jeder kann machen, was er will, soll nur draufstehen, wie es gibt. Und nicht so rum, also ein bisschen schäkern wir alle mal, aber es sollte halt irgendwie erkenntlich sein, was ist. Und diese alkoholfreien Spiritosen haben mich halt noch nicht abgeholt. Vielleicht kommt da irgendwann mal was Cooles, weiß ich nicht. Grundsätzlich glaube ich schon, dass man merkt, dass die Leute, gerade wenn deine Bar größer wird, und wir machen ja viel so Hotelbar-Projekte jetzt, und wenn du so ein bisschen mehr Publikum hast, dann brauchst du wirklich alkoholfreie Sachen, weil das einfach ein anderes Publikum ist.
Also was ich ganz interessant fand, ich war neulich auf einer Veranstaltung und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was war das alkoholfreier Gin? Kann das sein?
Das gibt's
mir dabei. Kommt es jetzt gerade?
Ja.
Und ich natürlich gleich auch, alkoholfreier Gin macht für mich keinen Sinn. Also, ne, so, also oder alkoholfreie Spirituose ist auch, dann ist es keine Spirituose mehr. Also dann ist es einfach was anderes, ein anderes Getränk. Und ich finde es auch schön, wenn man das Getränk anders nennt. Und das dazu, irgendjemand hat ja auch mal gesagt, Coca-Cola. Oder genau. Cola, Entschuldigung. Irgendwann hat er auch mal irgendwann gesagt, das Ding heißt jetzt Cola so, ja. oder Orangenlimonade oder wie auch immer. Und da sollte man sich vielleicht ein bisschen mit beschäftigen. Das sehe ich auch in der fleischlosen Ernährungsvariante so. Entfindet mal eigene Begriffe, beschäftigt sich mit eigenen Begriffen, weil es sind neue Dinge, die da passieren. Das finde ich sehr, 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 sehr spannend. Was aber über den Genuss hinaus, ich habe es kurz probiert, war jetzt nicht ganz schlecht. Oder
nee, genau.
Was aber über den Genuss hinaus war und die Funktion fand ich wahnsinnig spannend.
Absolut.
Derjenige, der es nämlich getrunken hat, also hat gesagt, ich stehe sonst immer am Rande. Ich stehe irgendwie mit einem alkoholfreien Bier oder mit einer Limonade und fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich einfach so, alle sind, es ist eine gewisse Gruppendynamik in Deutschland noch, gerade bei Events. Und wenn du da so ein, deshalb macht auch alkoholfreier Sekt Sinn, weil das Glas die Situation beschützt denjenigen ein bisschen davor, gefragt zu werden, warum trinkst du denn nichts? Weil dann kommt ein Gruppendruck und man muss sich oft entschuldigen dafür, dass man nichts trinkt.
Und es geht genau um dieses Ritual. Du musst den Leuten das Gefühl geben und das ist das, wo plötzlich alle ganz viel Geld riechen und ich finde das super. Nur ich finde im Moment halt die Leute, die zuliefern, nicht ganz koscher viele, weil das einfach, die nehmen dann halt für einen alkoholfreien Gin 30 Euro, wo ich sage, Digga, das sind sogar 5 Euro Alkoholsteuer fehlen dann noch. Wie seid ihr denn drauf? Und die nehmen den gleichen Preis für null Alkohol und sagst, erklär mal, wie ihr es macht.
Ja.
Erklär nochmal, habe ich nicht ganz verstanden. Sag nochmal lauter. Ach so, ja gut, nee, das ist natürlich ein super Produkt.
Das ist natürlich mega. Aber ich habe mich viel, also ich beschäftige mich noch nicht in der Produktion, aber auf der Suche danach auch extrem viel halt mit alkoholfreien generell Begleitgetränken.
Total.
Das liegt vor allen Dingen wesentlich daran, ich kann bei Tageslicht überhaupt nichts trinken. Möchte ich eigentlich auch nicht, in den meisten Fällen. Aber auch im Urlaub nicht. Und wenn ich ein gutes Essen genieße, habe ich nicht keine Lust auf Wasser. Wenn
jetzt
ich
muss
gutes
ich
Essen genieße, habe ich keine Lust auf,
das ist das Problem,
auf Apfelsaft. Ich habe keine Lust auf eine Schorle, ich habe keine Lust auf eine Süße, ich habe keine Lust auf eine Früchtigkeit, aber ich habe Lust auf ein Mundgefühl. Ich bin da immer auf der Suche und ich hatte immer das ganz große Vergnügen. Und das Wort ist so schlimm, aber es war so, aber es gibt halt kein anderes. Eine unfassbar gute Saftbegleitung, die faszinierend war, weil jedes Getränk, was ich da im Glas hatte, hatte eine Aromatik, hatte eine eigene Identität, es hatte Gerbstoffe, es hatte Säuren, es hatte Farbstoffe, also es war so, und das war wahnsinnig smart, das war allerdings auch im Noma und die Produktion derer Getränke waren so unfassbar aufwendig, dass es, da wärst du mit 30 Euro ein Liter noch sehr gut bedient.
Ich muss mal ganz kurz überlegen, ich weiß gar nicht, mit wem ich letzte Woche gesprochen habe, der macht auch ein gutes Restaurant, warte mal, oder irgendwo, ich habe das.
Wir haben nicht.
Nee, wir nicht, ja, also, ich habe nicht gesagt, der macht ein sehr gutes Restaurant, ich habe gesagt,
oh, Digga, was willst du trinken?
Champagner,
wir haben Wasser und Bier. Nein,
komm, aber um das kurz abzulesen, das ist nämlich sehr interessant, die haben Menüs gemacht mit einer Cocktailbegleitung, Weinbegleitung, Cocktailbegleitung und Non-Alcoholic und auch eine Gin-Tonic-Begleitung. Gin Tonic war so ein bisschen gehypt, ging, aber nicht so richtig. Cocktailbegleitung geht nicht, funktioniert nicht. Nicht-alkoholische, wenn du den Leuten ein nicht-alkoholisches, also ein Drinks-Menü nicht-alkoholisch, ist der Bestseller.
Ja.
Und damit, also eine geile Marge, die sind halt auch clever, die kaufen jetzt nicht 30 Euro Non-Alcoholic Gin, die machen viel so mit Kombuchas und so diese ganzen Geschichten. Das finde ich auch super. Ja. Ich glaube, da muss viel mehr und ich glaube, da ist auch gerade aus, also da seid in Anführungsstrichen ihr aus der Küche fast noch weiter als wir, weil ihr da einfach, glaube ich, viel mehr Zugang habt. Siehe jetzt Noma, Fermentationsbuch und also so dieses ganze Thema.
Ich bin ja bei, weil es ist ja ein bisschen, womit man sich in der Küche als auch in der Barwelt oder Getränkewelt mit beschäftigt, wenn man sagt, ich brauche einen alkoholfreien Gin. Dann ist das so ein bisschen wie, ich möchte Schokolade essen, es darf aber keine Schokolade sein. Und dann sage ich, dann ist doch was anderes.
Genau, was mich so nervt ist dieses, weißt du, du willst jetzt in meinen Stall kommen und hier rumpissen, aber eigentlich findest du uns doof. Also das ist so, wenn du dieses Wort benutzt, weißt du, ich will, so sag, nee, bleib doch ehrlich. Also du kannst nicht irgendwie jetzt diese 200-300 Jahre Trinkkultur, ich meine, Bar Alkohol trinken, das ist ja, das fasziniert mich ja. Wir verkaufen ja die letzte, in Anführungsstrichen nicht ganz, aber fast legale Droge. Und um diese Droge ist halt ein enormer Kultivierungsprozess entstanden. Mhm. Also ne, Wein, Spirituosen, wie man sie genießt, wer ist ganz drum. Das ist ja ein jahrhunderte Jahre langer Prozess, der sich irgendwie aufgebaut hat, wie wir zivilisiert wurden, diese Droge zu konsumieren, was ich super faszinierend finde. Und dann kann ich irgendwie jemand kommen und sagen, eigentlich finde ich alle kacke, eigentlich rede ich mit euch jetzt nur noch über Yoga und sage euch immer, dass Alkohol scheiße ist, aber natürlich wollen wir hier das Abgreifen, den Fame, das macht mich so leicht latent wütend. Deswegen bin ich immer am Gucken und sage, das ist doch Schrott. Also ich finde alkoholfreie Getränke super, möchte das auch gerne mehr in meinen Bars anbieten. Aber bei alkoholfreien Spirituosen habt ihr mich noch nicht. Vielleicht wird es ja noch geil, weiß ich nicht.
Weil ich gerade sagen, ich bin natürlich auch, habe eine persönliche, subjektive Meinung zu einigen Trends, auch generell in den gastronomischen Bereichen. Von einigen bin ich unfassbar genervt, also ich sage sehr oft unfassbar heute. Von einigen bin ich extrem, sage ich das oft?
Unfassbar oft.
Ja.
Sag ich.
Ja?
Ja. Ich bin nicht aufgefallen. Warte,
herausragend.
Da hinten wird genickt, doch.
Ja. Hatte auch der Typ, der neulich sich über dein Atmen und dein Schmatzen beschwert hat, der sagte auch, außerdem kommt sehr, sehr oft herausragend und unfassbar.
Wollen wir einfach
was trinken? Ja, aber das ist doch totaler Respekt, den ich dann rüberbringe. Und da nerv ich mich. Quatsch schon nicht dazwischen jetzt.
Unfassbar.
Unfassbar. Ich kann es nicht fassen. Unbedingt wollen wir was trinken. Bitte, nein, bitte, 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 bitte. Nee, aber dass man eben Trends sieht und gerade wenn sich jemand so intensiv mit Themen auseinandersetzt, trifft er halt eben auch sehr oft auf Situationen, man denkt, also wenn der Trend anfängt, sich durchzusetzen, bin ich im Kopf sehr oft schon damit durch, ja, weil ich mich zu lange damit beschäftigt, ja, habe. Nichtsdestotrotz versuche ich eben im lauten Bereich nicht zu negativ über meine oder durch meine eigene Empfindung zu kommunizieren. Dann am Ende des Tages hat jede Bewegung ihre Berechtigung, hat jeder Trend seine Berechtigung und zahlt ja insgesamt auf unser großes Konto auch ein. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte mich mit alkoholfreiem Gin beschäftigen, auch als Konsument,
auch okay,
arbeitet es ja auch ein bisschen dahin, dass weiter die Gin-Geschichte weitergeht. Das heißt, Leute wollen überhaupt wissen, was Gin ist. Und das weiß ich bis heute übrigens nicht. Denn ich bin wahnsinnig, ich habe mir
was
so viele
Gin ist?
Ja,
ich habe
so
erzählen,
oder? So, ich habe so viele Fragen. Ich hab, ja, nein, weil auf einmal kann jeder Bauer einen Gin machen und das meine ich nicht despektierlich den das Leuten gegenüber, so, die es machen, aber irgendwie, ja, habe ich das Gefühl, ich dachte, man braucht mal ein gutes Gerät dafür, bestimmte Anlagen, bestimmte Produkte, bestimmte Dinge, ja, weil so ein Tang, darf ich Werbung machen?
Bitte. Machst du mein so selten?
Mein absoluter Lieblingsgin, den ich nicht gesponsert bekomme, sondern den ich sehr bezahle, selbst in meinen eigenen Restaurants, Tangray 10.
Super. Ja,
das ist auch das gut, ist für mich mein absoluter Lieblingsgin.
Das ist die längere Flasche.
So. Und, ich hatte mal kleine Exkurse auch vor vielen Jahren, natürlich auch in diese Welt der aromatisierten oder etwas würzigen Gins, die durch hervorragendes Marketing sich, glaube ich, auch sehr breit an den Markt rangebracht haben und eigentlich diese Welle losgetreten haben. Aber deshalb, ich weiß nicht, was ein wirklicher Gin ist. Ich habe toller Gast. Ich habe viele Fragen.
Müssen den Leuten, ist schade, dass sie
nur sieben muss ich meine Tochter abholen.
Schade, dass die Leute nur zuhören können.
Mit Taxi.
Tim
mit Taxi.
Hat sich wirklich
ich mach High-Cycle.
Jede Menge Fragen hier in den letzten 20 Minuten, ja, auf. Also, Jörg, sei gefasst, es kommen viele, viele Fragen. Ja. Oh, schön.
Das müssen wir wahrscheinlich, das war der Champagner.
Wir hatten vorletzte Woche hatten wir Stefanie hier, die sagte ja, es darf beim Öffnen der Weinflasche oder bei der Sektflasche keinen Ton machen, hat sie es gesagt? Hm?
Das stimmt nicht.
Es darf sich so anhören wie eine Dame furzt.
Ach genau, das
nämlich war's. Nämlich gar nicht.
Ach, hat sie das gesagt? Ja, okay, ja, ich kenne der andere, ja, das aber, ja. So. Aber so, da ein bisschen, das war jetzt ein bisschen
zu laut. Soll ich mal einen Tipp geben?
Willst du mal mittrinken?
Soll ich mal einen Tipp geben?
Du?
Ja, wie man pupsen kann, ohne dass es jemand hört.
Ja, aber nicht vormachen, nur Tipp geben.
Nee, nur einen Tipp geben. ja. Auf unauffällige Art und Weise die Hände in die Hosentaschen stecken und die eine Backe von der anderen entfernen, weil das Knattern entsteht zwischen den Backen.
Gut.
Das kommt nicht aus dem Löchlein. Ja. Das ist so. Und wenn man die so ganz leicht anhebt oder einfach mal so locker das Beinchen und dann hört man es nicht.
Weißt du, ich freue mich jetzt einfach nur drauf, wenn du das nächste Mal in irgendeiner Fernsehshow bist und unsere Hörer dich sehen, wie du kurz mit deiner Hand hinten in deine Hose gehst und dann weiß jeder ganz genau, Flatulenz aller Melze.
Aber ganz kurz im unteren Drittel die Backe abziehen vom Löchlein. Und dann,
Löchlein,
ja, weil das ist halt so, wenn ich jetzt hier in das,
ja,
guck mal, passiert gar nicht. Wenn ich so mache, da passiert es. Verstehst
schade,
du?
Das schade, dass es kein Videopodcast
da,
ist.
Wir haben rein schade, zufällig in der Sekunde emaniert, er filmt. Schön, ja.
Ja, aber es gibt manchmal Momente, wo es nicht angebracht ist.
Definitiv, also ja, natürlich.
So. Ja.
Naja, was sind denn die Momente, wo es angebracht ist?
Wenn du alleine bist.
Ja, das stimmt.
So,
ich habe jetzt so eine 2x2 Meter Bettdecke, was für mich eh viel zu groß ist. Und da macht das auch gar keinen Spaß mehr. Die kriege ich hier gar nicht weg von mir, da vergase ich mich selbst. Da siehst du, ich darf wieder nicht darüber reden.
Doch, darfst du, aber heute ist der Sekt. Ich habe gerade jetzt.
Weihnachten.
Ja, ist Weihnachten.
Zweite Weihnachtsfeiertag. Ist Traumschifftag, da ist das Niveau immer schon wieder ein bisschen.
Nee, ich wollte einfach sehr harmonisch sein, aber ich habe dazu gesagt, ich habe eine 2x2 Meter.
Ja, so, das war mal ein Wunsch von mir.
Du könntest dich unterm Kopfkissen zudecken.
Ja, das stimmt.
So, das meine ich damit.
Kopf, also, naja, komm. Also ich bin, oh, hoppla.
So, wir fangen heute an.
Wer bist du denn?
Wir fangen heute an.
Ja. Und warum hast du jetzt 6 davon gemacht?
Weil eben saßen draußen noch 3 Leute, jetzt nur Anna-Maria.
Guter Gast. Ja,
hallo, immer guter mehr Gastgeber. Mitbringen. Weißt du,
cheers. Erstmal, cheers.
Cheers, frohe Weihnachten.
Was haben
cheers,
wir hier? Frohe,
das ist der Slow Punch. Ich habe was mitgebracht. Ich dachte, ich wusste ja, dass es hier so vor den Feiertagen oder jetzt ja zwischen den Feiertagen, letzte Episode, abbrannt. Ich habe was mitgebracht, was man eigentlich so für Weihnachten extrem gut vorbereiten kann. Das ist sehr simpel. Wir mixen einfach immer Schlehen-Gin, Slow-Gin und geben dazu ein bisschen Kirsch, Brandy und ein paar Tropfen, diese, man nennt das Cocktail-Bitters. Mhm. Die heißen bei uns. Sollen wir das Rezept in die Shownotes
geben? Machen wir immer.
Okay. Gerne.
Ein sogenannter Pimento-Bitter, das ist ein Weihnachtsgewürz, ein Pimento. Und da kommt einfach, das kann man in der Flasche vormachen und kühlen und dann kippt man nur noch Hälfte, Hälfte, Hälfte Champagner, Hälfte Premix.
Das ist ein sehr guter Aperitif.
Finde ich auch.
Du hast es jetzt sehr vorgemixt?
Gut. Ich habe das alles hier in einer Flasche gemixt. Okay. Im Moment machen wir bei uns im Le Lion sozusagen.
Ist es eine leere Flasche ausgespült, was anderes reingetan?
Nein,
es
ist auch.
Oder kann man das so kaufen?
Also das meiste da drin ist das, lecker, was draufsteht. Der Slow Gin von Happel. Das ist Schlehen und Hawthorn ist, glaube ich, Weißdorn.
Ja.
So ein Weißdorn-Gin. Also beides Schlehen. Mhm. Schlehen ist halt der klassische Slow Gin. Und dieser ist ein bisschen trockener, ein bisschen würziger. Mhm. Und wir mixen sozusagen einen kleinen Anteil, kommt Cherry Hearing rein und ein bisschen Pimento Bitter. Das mixen wir vorher, ist jetzt vorgemixt. Wir haben es einmal rausgeholt, ein bisschen neu gemixt und wieder reingegeben.
Ganz fein. Ganz
kalt mal. Und du kannst in 30 Sekunden, wir haben im Moment bei uns den ganzen Dezember über sozusagen die Löwenweihnacht gemacht, sozusagen das flüssige Weihnachtsmenü. Du kannst dann kommen und kriegst so 3 kleine Drinks. Das ist so ein bisschen unsere Alternative statt Weihnachtsmarkt, weil uns der so in Wahnsinn treibt vor der Tür. Wenn du 25.000 Glühweintrinker vor der Tür hast und um 9 Uhr sagt einer, das gibt nichts mehr, dann muss man sehen, was bei uns an der Tür los ist. Und
gib uns Alkohol!
Wobei man sagen muss, ins Le Lion kommt man auch nicht einfach rein. Ihr habt tatsächlich eine Art
eigentlich
Türsteher.
Eigentlich nicht. Also ja. Also es ist so, wir haben das...
Türsteher, das Wort ist nicht
gut. Nee, das ist falsch, weil das suggeriert...
Deswegen sage ich
tatsächlich, bei uns gilt Physik.
Selector.
Nee, wir haben Physik. Ich lasse jeden rein. Das Einzige, wo ich im Sommer schlechte Laune habe, wenn Männer in der Stadt abends kurze Hose tragen, oder kann ich einfach nicht ab, weil bin ich altbacken. Da bin ich manchmal...
Ich trage keine kurzen Hosen in der Öffentlichkeit.
Nee, kann ich auch... hier mein Mann, kann ich nicht.
Wirklich nicht. Nee. Also ich trage jetzt auch nicht unbedingt die stilvollsten Hosen, aber ich gehöre zu den...
Wie gesagt, man kann sogar mit kurzen Hosen auch ins Le Lion kommen, nur ich darf dann gar nicht da sein. Da könntest du Pech haben. Wenn ich an der Tür bin, ist schlecht. Dann könnte es sein, dass ich schlechte Laune habe. Sonst lasse ich jeden rein, Jörg, es sei denn, es ist voll.
Sag mir mal eins, ab wann ist man ein Barkeeper? Weil eigentlich ist doch Barkeeper im Beruf, also das ist jetzt eine provokante Aussage, darf niemals aus dem Kontext rausgeholt werden, auch nicht von den Fachmagazinen
und
den liebgewonnenen Kollegen. Eigentlich ist doch Barkeeper ein Job für Dumme. 4CL davon, 8CL
davon. Bist du aber ein bisschen clickbaitmäßig unterwegs. Nein, du weißt doch, was das Abendblatt aus deinen Interviews hier
macht. Ja, aber ich will
Melzer will Kultur hier, muss alles.
Nein, ich möchte gerne eine klare Einschätzung haben, deswegen provoziere ich da jetzt wirklich
ganz. Das habe ich auch so verstanden.
Weil eigentlich ist es so 4CL davon, 8CL davon, dann Spritzer davon und in diesem Glas. Das ist ein auswendig lernen und vom Kochen, in Anführungszeichen.
Ja, ich finde es.
Deshalb frage ich ganz genau, ab wann ist ein Barkeeper? Wann macht man gute Getränke?
Also es gibt ja so ein paar, wenn wir über den Beruf Barkeeper reden, es gibt eigentlich keine Ausbildung. Mhm. Da würden jetzt schon wieder 6 Leute widersprechen, weil die Barschulen betreiben. Es gibt von der IHK so ein Zertifikat, Barmixer, Barmeister und so. Ja, weiß ich. Mhm. Interessiert aber keinen. Mhm. Kann man machen, ist okay. Kreuzfahrtschiffe fragen das ab. Mich hat das noch nie interessiert, brauche ich nicht. Was ich brauche, ist eine Vita, wo ich sehe, wenn die im Le Lion anfangen wollen, entweder heiß und hungrig und jung, dann verdient er halt wenig und fängt an. Oder hat schon irgendwo in ganz guten Läden gearbeitet, dann ist er halt Barkeeper, dann hat er es ja schon mal gemacht. Und dann muss man halt gucken, wie das kann. Weil tatsächlich natürlich jede Bar ja auch so ein bisschen so ein, es ist ja wie ein Restaurant, du hast ja eine Signatur. Also eigentlich, das heißt, die müssen eh unsere Rezepte lernen. Also jeder, der bei uns anfängt, auch mit 6 Jahren Erfahrung, macht wahrscheinlich 3 Monate keine Drinks, weil er erstmal mitläuft und lernt.
Ja.
Und dann, das Interessante bei Barkeeper...
Darf ich die Frage nochmal anders und, formulieren, bitte? Ja. Weil ich weiß schon wieder, dass das blöd rüberkommen kann. Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Barkeeper?
Und okay, jetzt dann kommen wir zum Punkt hier. Endlich mal. Ne? Aber, was interessant ist bei Barkeeper ist natürlich tatsächlich, und das ist ein großer Unterschied zu Koch, ich glaube, Koch ist wirklich ein krasser Beruf, wo du das Handwerk wirklich sehr lernen musst. Also ich glaube, das...
Techniken.
Ja, das meine ich. So. Und ich glaube, die Techniken bei Barkeeper, ja, die muss man lernen, aber die man wirklich braucht, sind schnell erlernbar. meine Meinung, wenn ich jemanden habe, der wirklich ein bisschen Fingergefühl hat und ein bisschen schon mal irgendwie so gastronomische Manieren wo mitgelaufen ist, ich glaube, das kann der in 3 bis 6 Monaten ziemlich gut lernen. Mhm. Was er nicht lernen kann, sind 2 Sachen, die ich sehr interessant und sehr wichtig finde, ist einmal der Umgang mit Stress, weil du arbeitest halt vor Gästen und du musst dieses, du produzierst und kommunizierst und das ist halt, ne, wie bei Köchen mittlerweile auch oft anders. Mhm. Früher war das ja sehr getrennt. Und das können die meisten halt nicht, den Überblick bewahren und die Empathie bewahren. Also immer für den Gast denken, immer freundlich bleiben, immer und auch super schnell und clever sein. Und da merkst du einfach, das ist der gute, also jemand, ein kreativer Mensch. Und dann auch vielleicht nochmal, was hinzukommt, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Köchen, wenn sie dann relativ jung und dabei sind und voller Feuer, dann haben die halt immer so einen Drang, 1000 neue Sachen zu probieren, wo du halt sagst, interessiert hier keinen. Mhm. Hört sich schlimm an, weil wir sind natürlich immer für neue Sachen da, aber du weißt ja, wie es ist, wenn du ein Business draus machen willst oder einfach auch für den Gast das Gefühl haben, der will ja gern wiederkommen, der drinkt so zusammen wie beim letzten Mal. Ich finde, da gibt's so, da muss man mal so eine Erfahrung sammeln und einfach ein Gefühl kriegen, wo man sagt, okay, diesen Maß kann ich an Kreativität da reinbringen, aber irgendwie, finde ich, steht eine gute Bar auch für so eine gewisse Zuverlässigkeit und für so eine Konstanz und dass nicht jeden Tag alles anders ist. Klar, gibt unterschiedliche Konzepte, einige wollen das so, aber so. Und die meisten Barkeeper, glaube ich, das kann man schnell lernen. Was du nicht lernen kannst, ist halt die Erfahrung, dass du wirklich im Stress schnell und konzentriert arbeitest und dabei freundlich bleibst.
Kann man, also in Restaurants kann ich das, kann man eine schlechte Bar von außen oder durch die Karte erkennen?
Also klar, die Klasse, also klar, wenn sie, ja, du kannst das, glaube ich, schon lesen, wenn da eine Karte hängt und du siehst, wie sie die Drinks anpreisen, weißt du schon, auf welchem Level die sind, wo du sagst, habe ich das Bock zu trinken. Das hat ein bisschen was mit den Spirituosen zu tun, was für Ingredients sie nehmen, weil es ja bei uns ja eine andere, ne, bei uns ist eine Markenwelt. Mhm. Und da kannst du natürlich schon erkennen, wenn sie irgendwie die, weiß ich nicht, ganz schrägen Sachen mixen oder wo du sagst, oh nee, bitte nicht.
Wie gut muss ein Barkeeper die Aromatik der Getränke, der Mixgetränke verstehen? Also wie gut muss er verstehen, was ein Martini ist? Wie gut muss er verstehen, was ein, oder ein Wermut meine ich? Wie gut muss er verstehen, was ein Campari Bitter ist?
Weil, ja. Ich glaube, er sollte, das, also ich glaube, das ist ganz lustig, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Kellner, in der Berufsschule Hufnerstraße. Mhm. Sein Handy an. Ja.
Oh, Herr Raue ruft an.
Ja, Champagner. Tim Raue, komm. Kannst auch rangehen. Mach auf Lautsprecher.
Schon wieder weg.
Schade. Nach Jamie Oliver, der zweitmeist gewünschte Gast.
Ich hatte in der Berufsschule eine Kollegin, die auch Kellnerin lernt in irgendeinem Hotel und die war vor sehr langer Zeit militante Veganerin und trank keinen Alkohol. Mhm. Wo ich sagte, Kind, du machst das. Die hat doch nicht durchgehalten, die 3 Jahre. Wo ich sage, warum lernst du einen Kellner? Also, kann man ja, aber du musst ja wirklich auch, ich finde, du musst ein bisschen natürlich, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert.
Ja, wollte ich gerade sagen, finde ich auch gar nicht von dir, weil es ist wichtig.
Vor 20 Jahren, und ich bin auch ganz bei dir, ich weiß, was du meinst, aber was ich nur interessant war zu sagen, du musst ja ein bisschen den Gast verstehen. Mittlerweile ist ja die Auswahl dieses veganen Angebotes ja super interessant geworden und super cool und das ist ja, früher gab es ja nur, also vor 20 Jahren.
Ich wollte eigentlich auf was ganz anderes, was arrogant ist, im Sinne von, es ist gut zu wissen, zu verstehen, wie der andere denkt, damit man weiß, wo man ihn abholen kann, um ihn weiterzuentwickeln.
Und das finde ich wichtig. Ja. Und das finde ich, du musst einfach, deswegen musst du natürlich viel probieren. Ich glaube, du solltest sehr viel über die Produkte natürlich wissen, aber am Ende des Tages ist natürlich entscheidend, was du dem Gast davon, also weißt du, was mich ja mittlerweile, ich habe ein paar Mal auch, also einen Podcast, ich fast alle Episoden gehört, muss ich sagen, was ich immer sehr charmant finde. Und ich höre dich auch da, wie du sagst, ich habe keinen Bock, dass der Barkeeper mir so die Litanei bei Gin Tonic abpredigt. Und das kann ich auch nicht ab. Also es ist ja so eine, auf der einen Seite wissen die Leute ganz viel oder Halbwissen, aber ist es immer so perfekt, das weiterzuerzählen und den Gast damit zu belästigen?
Ich denke sogar, es geht
Empathie,
so,
muss man rausfinden.
Es geht sogar so weit, die dürfen mutiger sein, die sollen mir sagen, was sie geil finden, nicht sowas, was ich geil finde. Also ich weiß gleich.
Oder wenn, sie sollen einfach das Gefühl haben, ist Tim so und sieht der aus wie einer, der will, dass ich mutig bin, oder sieht da einer wie so ein Gin-Nerd aus, der die ganze Geschichte hören will? Das wäre perfekt.
Wollte ich gerade sagen. Dann, ja. Also wenn die sagt, Mensch, das ist mein Ding und das würde ich dir gerne servieren, dann sage ich, okay, let's go for it. Aber gemeinsam eine Cocktailkarte zu erfinden an dem Abend, wo ich da sitze und trinke, also durch ein lange anhaltendes Gespräch mit dem Barkeeper, habe ich in den seltensten Momenten Lust, außer ich bin alleine.
Ja.
Und wenn ich alleine bin, dann ist das ein absolut legitimer Prozess, weil jetzt suchen wir eine Art von Kontakt miteinander. Das ist ja das, was wir in der Gastronomie gerne auch suchen müssen.
Probieren wir mal
so ein paar Gesprächsbrocken hin und schauen wir erstmal ab, das ist perfekt.
Und da gibt es lustigerweise 2 Sachen, wie ich Barkeeper teste. Oh. Lustigerweise, eins, was ich immer bei jungen Barkeepern, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, dann wissen die das ja, aber was ich bei jungen Barkeepern immer beobachte, ist, wenn ich am frühen Abend in meine Bar komme, und es ist ganz wenig los, 17 Uhr machen wir auf und da sind 2, 3 Gäste und 1 oder 2 sitzen am Tresen einzeln, was am frühen Abend ja öfter ist, man wartet auf jemanden, da gucke ich einfach, ob der Barkeeper mit denen redet. Ich finde, das ist die Aufgabe. Du musst natürlich, einige wollen nicht mit dir reden, wollen ihr Smartphone checken und so, okay. Aber eigentlich wollen viele reden. Da ist die Frage, kann er das? Mhm. Kann er oder sie 15 Minuten, kann er über das Wetter reden oder über Belanglosigkeiten? Also die meisten machen halt einen perfekten Drink und sind dann schon so hilflos, weil ihnen einfach dieses menschliche Kommunizieren fehlt, dass sie dann irgendwie sagen, was mache ich jetzt? Ich drehe mich um, ich gehe ins Office. Was machst du denn? Wieso gehst du denn aus der Bar?
Das ist auch wahnsinnig schwer.
Hier kommt der Nächste. Ich habe noch einen Drink für dich.
Als junger Spund irgendwie ein Gespräch mit einem 50-jährigen Scheiß Bukowski zu führen.
Ja, was musst du versuchen? Aber das ist ja der Test. Das ist der Mut, den du haben musst. Ja. Bin ich im Landkreishof aufgewachsen und wir hatten früher noch mittags geöffnet. Ja. Da kamen alle Landwirte und Schweinehändler und haben sich getroffen von 11 bis 12. Dann sollten die eigentlich alle zum Mittagessen nach Hause. Dann sind sie natürlich nicht, haben weiter Korn und Bier getrunken. Dann haben die ganzen Landwirtsfrauen angerufen und gesagt, ist unser Günther noch da? Und dann muss man immer lügen. Und so, das hat man so mit 6 gemacht. Meine Oma, wenn ich war 6, hinterm Tresen mit meiner Oma. Die hat immer die Theke gemacht. Und immer wenn meine Oma zum Beispiel, die hatte dann ein bisschen Beinprobleme, sie konnte das nicht immer. Und in den Ferien habe ich das dann immer gemacht, diese 2 Stunden mit den 70 Jahre Alten.
Ja.
Das hat man so gelernt. Du redest einfach dumm. Ich glaube, das kannst du auch.
Ja, also, total. Ja. Ich habe das neulich festgestellt bei mir. Ich habe einen sehr langen und harten Arbeitstag gehabt und bin dann irgendwo hingefahren und habe wirklich einfach die Leute weiter zu. War das nicht nach Berlin?
Das war auf einem Rückweg.
Stimmt, das war, ja.
Das war sehr amüsant.
Wo ich mache einfach weiter. Du, 2 Dinge. Weil ich habe so viele Fragen und ich würde wirklich viele Fragen heute beantwortet haben oder dich halt definitiv nochmal wieder da sehen. Ich habe 2. Ich glaube, dass ich einen sehr, sehr, sehr guten Geschmack habe. Mhm. Jetzt hören wir auf mit mir.
War die Sonne, oder?
Ja, genau.
Das ist bekannt, also deswegen kannst du weitermachen.
Ich persönlich kenne derzeitig wirklich nur 2 gute Bars in Hamburg. Das ist wirklich das Le Leon.
Ich habe die öfter mal gesehen.
Und das ist die Jahreszeitenbar. Beide in ihrer Exklusivität und in ihrer Tradition.
Noch mit rein.
Sehr war ich eben noch nicht.
Oh, der wird dir gefallen.
Ja, weiß ich. Hab ich gerade neulich gefragt, was das ist, wo das ist. Ich bin nicht der typische Bargänger, weil ich eben auch sehr klassisch bin und sehr traditionell.
Lustigerweise wird in der Jahreszeitenbar geraucht.
Ja.
Das ist eine Sache, die ich mittlerweile, also ich habe früher sehr viel und gern geraucht und ich habe früher auch mal geraucht und das kann ich mittlerweile nicht mehr so gut ertragen. Das ist so ein bisschen schade, weil was ich an Rauchen interessant finde, und da komme ich gleich zu meiner Bars. Das Doofe an Rauchen lassen ist ja, dass Leute irgendwann nur noch fürs Rauchen lassen kommen, weil es so wenig Plätze gibt. Mhm. Und dadurch verliert oft so Plätze, verlieren so eine Klasse, weil dann kommen einfach Leute, die eigentlich nur Bier und Korn trinken, weil das gibt es dann manchmal auch sogar in der Jahreszeitenbar, die ich sehr mag und sehr gerne da bin, weil sie einfach nur dahin gehen, denen ist scheißegal, wie teuer das ist, die wollen nur, weil sie da rauchen können. Denen ist alles egal, denen ist das Ambiente egal, der Barkeeper. Mhm. Das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, finde ich, weil die Leute wirklich nur fürs Rauchen kommen. Mhm. Und lustigerweise haben wir zum Beispiel unsere Boilerman-Bar am Eppendorfer Weg, die war ja 6 Jahre lang eine Raucherbar. Und ich habe keine Mitarbeiter mehr gefunden und mich hat selber genervt. Ich wollte selber nicht mehr in meine Bar gehen und habe dann Anfang des Jahres gesagt, wir lassen nicht mehr rauchen. Ich habe mal geguckt, bis gestern, glaube ich, 180.000 Euro weniger Umsatz. Das ist massiv.
Echt?
Ja, weil die Leute nicht
immer knallevoll ist.
Ja,
ich komme nämlich seitdem wieder.
Genau. Ja, ich auch.
Seitdem nicht
es ist jetzt nicht dramatisch, aber es fehlt natürlich, dass du merkst, dass dann so fehlt diese späten und frühen Stunden. Also am Wochenende merkst du das.
180.000 ist schon viel. Ist
22%. Ja. Dieser kleine Laden macht sehr viel Umsatz und die haben 25% weniger Umsatz fast.
Der Exzess geht halt verlöten.
Was da tatsächlich interessant ist, weil wir 6 Jahre haben rauchen lassen und jeder denkt, man kann da rauchen und viele wollen da nicht mehr hin und jetzt müssen wir es immer mehr kommunizieren, dass es halt auch nicht. Also die, so wie du, die jetzt sagen, oh, da können wir wieder hingehen. Machen viele, wissen nur noch nicht genug.
Aber das wäre jetzt so meine Frage zielt eigentlich darauf ab, ob das schon was über meine Vorlieben im Trinken und in der Cocktailkunst aussagt oder in der Barkunst. Also, weil es gibt natürlich, ich war in ganz vielen anderen Bars. Hm. Aber berührt oder Qualität
ich glaube, es sagt
auf der
aus,
Zunge.
Was dich wirklich bewegt. Weil du sagst, das ist ja das Interessante bei Bars und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu einem Restaurant, finde ich. Wobei, das stimmt nicht. Das ist eigentlich ähnlich. Du hast bei der Bar ja diesen, du hast bei einem Restaurant, bei der Bar gibt es einfach den normalen Bedarf.
Ja.
Also Leute wollen Alkohol trinken oder wollen Party machen.
Ja, ja.
So, und das ist ja, da ist nichts verwerflich dran, das machen wir alle mal. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite dieses, ich habe lange überlegt, gustatorisch heißt ja eigentlich Kochkunst. Mhm. Oder, aber für Trinken weiß ich gar nicht, wie das heißt. Gibt es glaube ich noch nicht. Aber
Mixkunst. Ist ähnlich, wie es kein, ich habe fertig, also satt für Trinken gibt es ja auch nicht.
Schon aber so, da ist so ein interessantes Missverhältnis. Das ist so bei uns in der Bar interessant. Einerseits kommen Leute ja wirklich für den Drink und andererseits sind halt, du mischst das aber immer wieder mit Leuten, die nur für den Spaß da sind. Mhm. Und dann ist manchmal interessant, wie hältst du die Balance, ne? Weil natürlich die Leute, die Spaß haben wollen, dass zum Beispiel in Le Leon stehen sie irgendwann vor und sagen, mach mal andere Musik an. Und dann sagen wir halt irgendwann, weil wir uns entschieden haben, nee, machen wir nicht. Also tanzen geht halt nicht. Könnte ich natürlich machen, würde ich an dem Abend richtig gute Laune haben, irgendwann wäre es mega voll und alle würden da Party und Gin Tonic trinken, aber dann verlierst du irgendwann die Leute, die für die Drinks kommen.
Gibt es für dich, also wenn ich ja, angenommen, ich benutze ein Produkt wie Dosentomaten, gibt es für mich himmelweite Unterschiede. Ne? Das ist ja praktisch ein fertiges Produkt in der Küche, mit dem ich arbeite, wo ich mit der Qualität, die mir geliefert wird, fange ich jetzt an zu mixen. Ich packe jetzt Gewürze drauf, dünnes Runterbrühe, ein bisschen paar Kräuter, ein bisschen Säure, ein bisschen Zucker nach. Also ich mixe jetzt eigentlich aus einem fertigen Produkt, veredle ich das Ganze. Mhm. Und da gibt es himmelweite Unterschiede. Und warum ich auf die Dose zurückgreife, ist, weil sie mir ganzjährig dieselbe Leinwand bietet. Also weil ich dann eben darauf zurückgreifen kann und kann relativ sicher mit dieser Grundfarbe arbeiten, um immer wieder eine gleichmäßige Qualität herzustellen, was mir mit natürlichen Lebensmitteln nicht gelingen würde. Ja. Also mit frischen.
Verstehe ich.
Weil einfach über Saison etc.
Bin ich sehr bei dir.
Gibt es da Unterschiede innerhalb der industriellen Ware? Und ich weiß auch nicht, ab wann man industriell sagt.
Aber bei Alkohol meinst du?
Ja.
Ja, ganz massiv. Also tatsächlich ist die Bar ja, also lustigerweise, man darf immer nicht, also es tut sich ja gerade sehr viel. Und es gibt ganz viele Bars, die arbeiten ganz krass. Die machen alles frisch, die machen wirklich, teilweise destillieren die selber, was so ein bisschen schwierig ist mit der Steuer und mit dem Alkohol und so Zoll. Und
macht das Sinn? Ist das nicht ein bisschen wie selbst töpfern?
Genau, die Frage ist immer.
Ihr bläst euch auch nicht die Gläser selber.
Genau, die Frage ist, ich bin zum Beispiel absolut dagegen. Ich mache das in meinen Bars gar nicht. Mhm. Ganz wenig machen wir wirklich selber. Ich versuche mal die beste Zutat zu kaufen. Mhm. Wo ich wirklich weiß, ich fahre dahin, die Leute sind gut, das ist kein Shit. Das ist echt guter Alkohol, gut gereift, keine Ahnung. Es gibt bei Alkoholherstellung gibt's enorm viele Tricks, wie man einfach faken kann. Und das ist halt einfach so. Und deswegen versuchen wir schon einfach zu sozusagen Research zu betreiben, was gutes Zeug ist. Aber da bin ich wie du. Also ich versuche sehr hochwertig zu kaufen und da gibt es natürlich massive Unterschiede.
Warum ist bei Spirituosen das nicht so wie bei Wein, dass die Jahrgänge so entscheidend sind? Weil meine Frage bezieht sich darauf.
Weil du bei Spirituosen in der Regel ein Destillat erstellst und dadurch natürlich ganz viel von den Finessen verlierst, die ein bei Wein ist es ja sozusagen fermentiert oder und du gewinnst da bleibt mehr vom Jahr über, ne? von der Ausdruck der Traube.
Aber warum ist das? Warum lässt man das beim Wein zu? Beim Bier versucht man eine gleichmäßige Jahrgangsqualität?
Es gibt ja. Also zum Beispiel bei Whisky ist das ganz beliebt. Ne? Whisky ist ja ganz oft, da gibt es ja zwei Ansätze beim Malt Whisky zum Beispiel. Ja. Es gibt die, wo ein Jahr draufsteht, zum Beispiel die sagen ein so und so 12 Jahre. Dann heißt das, die verschneiden immer wieder aus allen Fässern, die mindestens 12 Jahre alt sind, den Whisky, der Masterblender probiert immer, bis er sagt, so muss er sein. Das ist eine Philosophie, ein sogenannter Blended Scotch zum Beispiel oder Blended Malt, zu sagen, wir verschneiden so lange, bis wir das gleiche Produkt haben. Oder du machst zum Beispiel einen Jahrgangsmalt Whisky, die schmecken unterschiedlich, weil das Interessante bei Whisky ist, das wissen die meisten nicht, also Whisky wird nur, die absolute Perfektion hat nur was mit dem Fass zu tun und wo es liegt, bei welcher Temperatur. Zum Beispiel Bourbon, riesen Warehouses, wo Zehntausende, Hunderttausende Fässer liegen. Überall der gleiche Inhalt, gleich destilliert. Die einen liegen in gewissen Ecken mit einer gewissen Temperaturschwankung. Kentucky hat ganz große Temperaturunterschiede. Dadurch drückt der Alkohol immer ins Holz und zurück.
Wir reden jetzt von der Latzhosen-Gang.
Genau. Ja. Und einige von denen, wenn da eine Flasche aus so einem Fass kommt, kostet die Flasche 100 Euro. Ja. Und aus dem Fass, was auf der anderen Seite im Warehouse liegt, kostet 15.
Wenn
das ist der gleiche Inhalt.
Wenn du jetzt schon das Thema Whisky angezogen hast, Thema, ich wollte es verstehen, weil ich möchte gerne manchmal so aussehen, wie du gerade aussiehst.
Ich schicke dich
nicht. Nein, diese Bohem. Und ich finde bestimmt, wir Männer haben wenig Möglichkeiten, Klasse und Stil zum Ausdruck zu geben, ohne uns dabei zum Affen zu machen. Und bei mir gehören Zigarren dazu. Ich kann aber keine Zigarre rauchen. Das kriege ich nicht auf die Reihe.
Habe ich aufgehört.
Und Ewigkeiten gehörte für mich Bourbon Scotch Whisky dazu. Das ist dieses Pseudomoment. Weil man das ein Glas trinken, also eben nicht, oder andere trinken vielleicht auch mehr, aber ich finde, das ist so ein Alkohol, wo du eben ein einziges Glas und das ist ganz fein. Und ich war da ewig, konnte ich mich dieser Welt nicht öffnen, bis zu einem wunderbaren, ganz tollen Moment und ich fühle mich so ein bisschen doof dabei, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich keine Ahnung habe und die wahre Welt nicht entdecke durch japanische Whiskys.
Nö, das glaube ich schon, das ist die wahre. Das ist ja sehr, da gibt es viele Verbindungen. Und die sind
ja, aber
sehr
die mochte ich. Ich mochte die. Die haben mal gesagt, hier, komm, guck mal rein, probier mal. Und die haben mir irgendwas angeboten auf meiner Zunge, dass ich gesagt habe, jetzt ist es da. Ja. Jetzt kann ich mich öffnen.
Viele sind in der Machart aber sehr ähnlich wie ein guter Blended Scotch. Das hat ja was damit zu tun, dass diese zwei, das sind so ein großer Lehrmeister aus Japan, ist nach Schottland, hat da gelernt. Ja. Sein Kollege, der bei ihm gelernt hat, die haben dann die zwei größten Destillen aufgemacht in Japan. Und diese ganze, das hat eine sehr große Verbindung zu, wie Scotch gemacht wird.
Okay.
Bei Scotch gibt es halt nur diese verschiedenen Ecken, die manchmal sehr extreme Ausprägungen haben. Sehr salzig, sehr rauchig. Aber wenn du so einen klassischen, die Region heißt Highland und dann vielleicht einen Blended Malt nimmst, das ist meist sehr moderat. Also wenn du was aus dem Highland trinkst, das ist meist sehr gefällig. Und das wird wahrscheinlich für dich ähnlich sein wie, also Japaner haben einfach oft eine sehr feine Handschrift. Das ist wie beim Essen, die können das einfach, die haben das perfektioniert. Ja, ne?
Ich mag das. Also
die haben auch die Scotch-Industrie natürlich voller Neid, weil die jetzt seit 2-3 Jahren führen die so diese Liste der besten Whiskys der Welt an.
Ist das so?
Ja, wo die Schotten plötzlich gesagt haben, was ist denn du kaputt? Wer? Ja.
Japaner?
Die wollen natürlich immer noch erzählen, aber das ist doch ein Atomkraftwerk explodiert, die sind doch alle radioaktiv verseucht und so. Ja. Nee.
Weil ich habe die ganze Zeit einen Gedanken im Hinterkopf und der hat mich damals in der alkoholischen Mix-Bar-Welt wahnsinnig beeindruckt, weil ich es auch auf der Zunge sehr stark wahrgenommen habe. Ich weiß nicht mehr, wo die Bar war, aber sie war in Deutschland. Und die hatten einen privaten Keller von Campari.
Okay.
Durften sie kaufen oder durften Krass. Sie übernehmen.
Ja.
So, und da war jemand, der hat immer jedes Jahr Campari reingeholt und haben das im, so ein Unternehmer war das, glaube ich.
Warst du in Köln?
Ich glaube, es kann Köln gewesen
sein. Das Seiberts hat so eine, die sind ganz berühmt. Das macht ein sehr cooler Kollege, der macht echt eine tolle, ganz kleine Classic-Bar.
Das heißt auch Seiberts,
das ist jetzt 5 Jahre oder 4?
Ja, so ein bisschen. So
und der sammelt alte Camparis und macht damit das ist krass, also kann ich es dir empfehlen.
So, und ich dann auch so, naja, Digga, Campari, ganz ehrlich, Campari Orange kriege ich auch noch hin.
Machst du mir noch ein Campari-O?
Ja.
Campi-O, dann hat er aber zurückgeschossen.
Campari, no party.
Und dann war das nämlich, und da hatte man immer die unterschiedlichen Jahrgänge und vor allen Dingen die alte Produktionsweise. Es scheint wohl irgendwann mal auf
dem Weg Änderungen,
Änderungen gegeben. Ja. Und man denkt immer, Campari ist derselbe Campari.
Das ist aber tatsächlich bei allen Alkoholikern.
Ich habe aber das Gefühl, diesen Campari, den ich da getrunken habe, ist derselbe Campari, den auch Sophia Loren säuft.
Das wird so sein.
Also das war wirklich ja. aromatisch, spannend, dicht, komplex irgendwie und eben nicht nur einfach süß und bitter. Mhm. Und hatte ganz tolle Ebenen. Und dann hat er mir einen anderen Jahrgang gegeben und dann war ich so, krass, das waren...
Also man muss dazu Welten, fairerweise dazu
aber wie
sagen,
Wein, andere Nuancierung.
Man muss fairerweise dazu sagen, auch da gibt es natürlich so ein bisschen den Effekt, dass in der Flasche weiter gereift wird, klein. So, das heißt, über Jahre und Jahrzehnte verändert einfach auch Alkohol, der einfach steht, verändert sich ein bisschen. So,
ich versuche immer die Welt der Kirche immer im Vergleich, es ist ja nicht nur für Säufer hier der Podcast, sondern auch für Fresser, eben diese Welt heranzuziehen.
Ja,
die große Kunst, einen guten Koch für mich zeichnet ihm nicht ein Rezept aus, sondern die Fähigkeit, den Fehler in der Produktion, also wir machen Fehler, den zu sehen und auszugleichen oder vielleicht auch die Schwäche, respektive die Dominanz eines Produktes zu beherrschen und einzugrenzen. Und das fand ich eben da...
Volker Seibert macht das sehr gut.
Da war das eben so ganz faszinierend, dass eben Campari war nicht immer 4 Zl. Das muss mir mal auch mal einer erklären. Vielleicht kannst du mir das erklären. Habe ich mich neulich gefragt.
Bei uns ist immer 6.
Nee, das nicht. Das kommt später nochmal.
Bei dir
das
ist immer Liebe.
Das ist Liebe, ist eine sehr aber nett sein.
Aber sehr gute Frage, werde ich auch gleich nochmal fragen. Ja. Warum 4 Zl? Wer sagt das?
Weil das mein, sagt keiner. Du
mein,
darfst machen, was du
mein,
willst.
Tim's Basil Gin Smash war
du
sensationell.
Ja,
Du weißt ja nur, wie es
bei der Steuerprüfung ist. Du musst es nur belegen können.
Das ist das große, interessante
Thema.
Bei mir waren 12 Zl, war auch gut.
Ja.
Vor allem, das ist gut, die Plätze werden schneller wieder frei, weil davon trinkst du einen und das ist wie McDonald's. So ein Ding und okay, wir gehen nach Hause, reicht, danke. die Frage war, was wollte ich eigentlich fragen?
Warum 4 Zl?
Nee, das hat er reingesagt.
Campari O 4 Zl, dann habe ich unterbrochen mit 6.
Dann stelle ich einfach eine andere Frage. Ja. Wenn du im Le Lion,
das war so eine gute Frage. Ich habe nur gute Fragen.
Wenn du im Le Lion bist, Tim, oder in der 4-Jahreszeiten-Bar, könnte man dich überhaupt
oder in einer anderen Bar, ja.
Könnte man dich überhaupt in einen anderen Drink reinquatschen? Und die Frage geht eigentlich an euch beiden. Gibt es die Leute, die immer das Gleiche trinken? Empfiehlt man denen einfach dann gar nichts anderes mehr? Und Tim, würdest du dir überhaupt was anderes empfehlen lassen?
Tolle Frage, Sebastian. Hatte ich mehr oder minder auch vorbereitet. Ich würde ihn noch dezidiert sagen. Wenn meine ersten Cocktail-Erfahrungen waren natürlich Bahama Mama, Long Island.
Gut.
Long Island.
Long man heute auch nicht
mehr. Das ist schon Stufe 2. Normalerweise fängt man damit Bahia O-Saft oder Batida Kirsch oder so.
Nee, wir reden jetzt von übrigens auch einer früher für mich prägenden Bar, muss man einfach sagen. Ich habe keine Ahnung, wie sie in der Szene gewesen ist. Ist mir auch scheißegal. Und am Hafen.
Majalanski früher, Majalanski, das alte Christiansen.
Ja.
Mega Laden.
Also toller Laden, keine Ahnung. Aber ich habe da halt eher so Long Island Eistee getrunken. Ja, irgendwie Bahama Mama, wenn ich in weiblicher Begleitung war.
Aber zu der Zeit warst du mal da, die fanden ja, wie hießen die an der Hohe Luft? das war so eine legendäre Bar.
An der Tanke da.
Ja, genau, an der Tanke.
Keine Ahnung, ich war riesig.
Kairos Cocktailbar.
Ja, Kairos.
Alter, war das ein Abrissladen. Die haben nämlich schon. Und die waren das machen, das haben wir so Karim und die Jungs von APS und so gemacht. Und die haben.
Keine Ahnung,
doch, das war so. Und wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, es gab ja einmal die Old Fashioned Bar, die jetzt der Bollermann ist, legendär, aber diese Kairos Cocktailbar, die haben schon vor 22 Jahren. Die haben so mit frischen Früchten und gemaddelt, also die waren einfach 15 Jahre komplett zu früh. Die haben Sachen, krassen Alkohol, das hat keine Sau interessiert.
Übrigens,
das war aber auch die geilste Partybar.
Falls der Eigentümer des Motels zuhört, der das betreibt, ich wäre sehr gerne, ich
finde das so geil. Das ist so ein krasser Laden.
Mitten in der Stadt von Hamburg gibt es ein Motel. Und
das sieht so geil aus, amerikanisch.
Motel, wo ist das? Hohe Luftchaussee?
Hohe Luftchaussee. Du fährst auf dem Parkplatz, flache Häuser, das ist Motel. Und ich denke jedes Mal, wenn ich noch jemals in Hamburg,
allein das Wort ist gut,
gibt zwei Projekte, das eine ist der Fernsehturm und das andere ist das Motel. Wenn irgendwann mal das Ding auf den Markt kommt und ich, man das sich ansatzweise leisten kann, please call me. I wanna do it.
Melzers Motel.
Nein, dann werde ich Motel-Direktor. Weißt du, Hotel habe ich nicht geschafft, aber Motel, und das ist so geil, nebenan eine Bar, Getränke.
Aber du musst dann auf die Bar, das Traumkonzept ist ja Motel mit Bar.
Du brauchst einen Eiswürfelautomat.
Da ist ein Getränkehandel dabei. Das ist geil.
Auch. Und, auch ist das dort, wo der Bierspezi ist?
Ja.
Das Motel ist.
Genau. Also, komm, da machen wir eine Touristenattraktion draus.
Ich bin dabei.
So wirklich. Also, wenn, liebe außerhamburgerischen Menschen, die mal Hamburg besuchen wollen, wir haben sehr schöne Hotels und wir haben aber ein Motel. Fahrt dahin, bucht ein Zimmer. Ich habe keine Ahnung, wie es da drin aussieht. So.
Schickt uns bitte Fotos.
Aber wirklich gerne spektakulär. auch viele kleine, nette, feine Restaurants, respektive Street-Food-Imbiss-Läden nebenbei. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin ja auch im Wein und auch in der Kulinarik manchmal so ein bisschen assi.
So, finde ich ganz angenehm. Um dir mal kurz das Feedback, so wenn ich habe deinen Podcast, glaube ich, jede Folge irgendwie fast gehört von diesem Podcast. Irgendwann hat man ja mal eine Lücke. Und wenn man dich aus der Welt eines Barkeepers wahrnimmt, also ich verstehe das schon, aber es ist halt immer so, gib mir Gin and Tonic, aber laber nicht. Das ist so die gustatorische, ist es ja nicht, aber die mixologische Tiefe von dem Podcast. Ich weiß dass du nicht so drauf bist, aber ich bin ja aber ähnlich. Lustigerweise ist es bei mir bei Essen so. Ich esse halt einfach sehr, sehr gerne und sehr gut, aber zum Beispiel mit Sterneküche und so kannst du mich nicht kriegen. Also ich habe schon ein paar Mal Sterne gegessen und auch ganz tolle Abende gehabt, aber ich bin halt mehr, und da sind wir, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Es geht mir viel mehr um Emotionen und Ambiente und und diese ganze Choreografie und so, das ist mir meistens irgendwann zu viel. Da steige ich aus, weil ich sage, ihr mich auch, bin raus. Also ich mache mein eigenes Ding hier. Wo ist Champagner?
So, und jetzt muss ich halt sagen, ich habe keine Ahnung, das ist wirklich keine Ahnung. Ich werde immer wieder gefragt und ich beantworte selbst die Oder-Fragen mit ja.
Stellen Sie sich vor, Sie können einen Abend mit Ihrer Frau oder B.
Ja.
Aber wirklich, neulich saß ich wieder in der Bar und ich bin
komplett. Soll ich noch jemanden nachschenken?
Nee, kriegen wir noch einen oder einen anderen?
Das ist der gleiche, ich habe noch einen mitgebracht.
Nee, sehr gut. Dann auf jeden Fall. So. Martini.
Ja, so mein Lieblingsdrink.
So ist es.
Ja.
Meine auch.
Ich mag den auch so. Wirklich
gerne. Ich wollte jetzt nur ganz kurz sagen.
Schöner Aperitif.
Mein Martini war eine Zeit lang Martini.
So. Meiner ist es immer noch.
Nee, bis ich in New York gewesen bin, glaube ich. Das
den
erste
Fehler
Mal,
haben viele mal gemacht.
Den in New York gewesen bin. Und da habe ich den ersten Martini. Leck mich am Arsch. Was ist das denn? Also war alles, aber halt gar kein Martini mehr.
Das Schlimme bei Martini ist halt, dass.
Was ist ein Martini? Bitte einmal für. Damit ich einmal
wenn man
cool
rüberkomme. Genau, wenn man genau sein will. Also das Gemeine ist, dass es halt eine Marke eines Produktes gibt. Ja. Ein Wermut aus Italien, den wir alle kennen, weil wir mal Roller gefahren haben und so. Das ist Martini-Wermut.
Ja, und ich habe früher meinen Jungs immer gesagt, mach mir doch mal Martini.
Und mach mal Martini auf Eis und so. Und dann, so als Barkeeper, wenn natürlich jemand an die Bar kommt, sie hat gerne Martini auf Eis, dann bist du dir ziemlich sicher, da kommt aus Amerika und ist komplett degeneriert. Dann weißt du, dass er eigentlich einen Wermut möchte. Dann fragst du noch trocken. Aber das Schlimme ist, bei Martini will man, es gibt den Martini-Cocktail.
Ja, eben, jetzt kommt die Frage.
So, und der Martini-Cocktail wäre,
was ist das?
Klassisch gesehen, ist es eigentlich bekannt und berühmt geworden mit Gin. Das ist, du nimmst ein Rührgras, sehr viel Eis rein, dann nimmst du sehr viel Gin.
Mhm.
Und dann, und das ist das Interessante, wenn man sich wirklich damit befasst und wenn man so, das ist Nerdism, also weil wenn du dich mit Sachen sehr beschäftigst, dann reduzierst du die ja irgendwann auf ein Extrem.
Ja.
Dann geht es so um wirklich den Gin, um die Nuancen, du rührst den so ein bisschen mit Wasser kalt und eigentlich gehört da halt ein Schuss trockener Wermut rein, also ein Fortified Wine. So, früher, auch wenn man gesagt hat Dry Martini, war das eigentlich zwei Teile Gin, ein Teil trockener Wermut oder teilweise sogar halb und halb. Es wurde mit der Zeit aber immer trockener.
Also immer weniger.
Immer weniger Wermut, immer härter.
Ja.
Bis es dann teilweise zu so, also in dieser, gerade so in diesen 20er, 30er Jahren vor der Wirtschaftskrise, wo richtig viel nochmal getrunken wurde oder direkt nach dem Krieg, da ist es dann umgeschwenkt zu Wodka, weil plötzlich durch den Krieg war Wodka bekannt in Amerika. Und dann wurde es immer trockener, es wurde so ein Spiel raus, dass die coolen Jungs in den coolen Bars natürlich immer härter trinken wollten, die Business-Typen in New York und so. Und dann ging es so, dann gab es Wermutspritzen, da konntest du genau einen Tropfen mit so einem medizinischen Besteck so. Dann gab es so die Technik, dass man den Schatten der Wermutflasche auf den, es war ein Gag, kein Wermut mehr rein.
Man gehört, man
es gab den In-N-Out-Martini, das ist, du gibst den Wermut aufs Eis, rührst das kalt und schüttest ihn weg.
Ja.
Dekadent. Und dann machst du den Gin drauf. Ja, natürlich Quatsch. Ja. So, aber es gab so, das wurde dann immer trockener. Ich tatsächlich mag es mit ein bisschen Wermut.
Ja.
Und ich finde einfach, aber zum Beispiel, ich finde Martini ist genau das, und das ist das Interessante, und das ist das, wofür ich auch, ist auch mein Gastgeschenk ein bisschen mit zu tun, ist ein bisschen was, wofür ich auch so diese Bar Le Lion, was ich eigentlich so, wenn man so Herzenssachen hat, wofür für mich eine Bar steht, für mich ist halt eine Bar nicht nur Drinks. Für mich ist halt eine Bar dieses Gesamtgefühl. Und ich mag halt so ein, es gibt so Momente, wo du dieses Classic willst, wo du so eigentlich in New York, ich bin zum Beispiel gerade, ich war gestern in Rotterdam, davor war ich zwei Tage in London und da war ich mit meiner Frau einfach, das liebe ich, in 3-4 große alte Luxushotels. Und dann sitzen wir da den Nachmittag und trinken nur Martinis. Du bist, ne, es gibt ja dieses I like to have a martini, two at the very most, three I'm under the table, four I'm under the host. Zwischen 3 und 4 pendeln wir uns ein. Und dann bist du um 19 Uhr hast du schon so ein Glühen, aber es ist einfach das, und dann hast du dir dieses, da gibt's dann, ich war im Corner, das ist eine der wahnsinnig schönsten Bars, um Martini zu trinken. Also es gibt das Dukes und das Corners. Und
aber nicht das Corner hier in Hamburg.
Nee, in London. Na, das ist das Corner, das macht ihr so ein bisschen hier wahrscheinlich in der Ecke. Blöd, nee, aber das Konrad.
Lass mich das nur kurz aufgreifen, weil original ich neulich dieselbe Erfahrung gemacht, in einem Grand Hotel in Frankfurt untergebracht im Rahmen von einer Veranstaltung.
Kann nur die Villa gewesen sein.
Es war die Villa.
Und es ist toll.
Das ist super. Villa Kennedy ist mega.
Und das war wie das Bedürfnis nach einem Fischbrötchen auf Sylt, hatte ich das Bedürfnis, ein Martini an der Bar zu trinken.
Und dann, wenn dann diese Stimmung passt, wenn dann plötzlich um dich auch dieses. Und dann ist manchmal, und das ist jetzt bitte nicht böse zu verstehen, ich glaube, das weiß auch, also der Hörer könnte es mir verstehen, manchmal ist da Hamburg ein bisschen klein, weil dann bist du wirklich plötzlich in London und New York und dann sitzt du in diesen Bars und dann kommen einfach auch schräge Leute da rein. Und dann kommen plötzlich 6 Leute im Tuxedo und haben irgendwas zu und dann kommen so und dann kommt eine Frau in einem Dress und sagt, was ist das denn? Und dann sitzt du da. Du hast also kostenloses Kino, sitzt da, hämmerst dir natürlich Drinks für 25 Pfund das Glas rein und dann kannst du immer dieses Barfood bestellen, wo du denkst, ach, so teuer kann das sein? Wo dann so ein Tellerchen, so 30 Pfund, aber dann ist da irgendwie so draufgeschnüffelte Paté und irgendwie, du weißt gar nicht, was ist und es schmeckt geil. Es hilft nicht richtig gegen den Hunger, aber gut, nehmen wir nochmal 3. Und dann denkst du eine Rechnung, wo du sagst, alles klar, mach ich auch nicht so oft.
Übrigens für mich die perfekte Kombination aus Bar und Bar-Snack habe ich in Barcelona erlebt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das Ding hieß. Neben dem Tickets von Ferran.
Dabei, wer ist denn daneben?
Da gibt es gibt einmal das Tickets, das
Restaurant. Ja, das weiß ich.
Und daneben gab es die Bar. Und da haben die halt aus derselben Küche raus die Bar-Snacks gemacht. Und die Bar-Snacks waren aus der Modernist Cuisine, also in der Molekularbasis, die waren technisch versiert, der Knusper hat eine Rolle gespielt. Und nur ganz kurz, die haben sich Gedanken drum gemacht, nicht nur Salz, sondern sie haben Jodigkeit in die Dinge reingebracht. Da wurde richtig nachgedacht. Und dann haben sie auch empfohlen, also ohne Anstrengung, mit einer Leichtigkeit, mit einer Lockerheit, genauso wie in anderen Bars die Erdnüsse rübergereicht worden sind, haben sie halt sehr gute Dinge gemacht. Sie haben gesagt, zu dem Getränk, wenn sie es haben wollen, wenn sie Lust haben, auf was zu essen, nehmen sie mal den Schinken, nicht den ganz alten. Nehmen sie den mal, der nur 4 Jahre alt ist, irgendwie so. Und dann, du, ich habe mich beeindrucken lassen. Ich fand es einfach nur wahnsinnig smart, weil ich bin ein Picky-Picky-Typ. Ich mag keine Erdnüsse, ich mag schon gar keine Wasabi-Nüsse. Das halte ich für eine dümmsten Erfindung in jeder Bar. Weil ich, warum
der
soll
Geschmack
ich,
ist weg.
Alles. Ja. Das ist Salz, brennt, tut weh, knackt. Also das ist falsch. Das ist nicht richtig. Ich wundere mich manchmal, warum gerade... Man macht so viel Geschiss manchmal in der Welt der Getränke. Und dann die Begleitung... lässt man einfach nur doof liegen. Da ist man immer noch auf dem Niveau.
Das ist tatsächlich eine Sache, die mich seitdem ich das Le Lion mache, immer, also tatsächlich würde ich gerne besseres Barfood servieren. Wir haben nur so, also wir haben, du kennst das ja, Konzession, wir haben nur so eine Salatküche, also wir haben nichts einbauen können, weil das zu kompliziert war mit Fettabscheider.
Geh auf die Suche nach guten Konserven, und das meine ich sehr ernst.
Ja, ich weiß, da ist gerade so ein Trend, dass viele auch mit diesen Anchovies und dieses Ganze, was es jetzt gibt in Konserven und so. Ja, ich weiß. Wir sind da.
Herausragende Qualität, genau.
Weil ich war jetzt gerade wieder in London und habe gedacht, ich muss das jetzt machen. Ja. Andererseits, ganz kurz, ist das natürlich immer so ein Thema. Deswegen habe ich ja früher ein Restaurant betrieben, das Atlas, mit Rainer zusammen, haben wir 7 Jahre. Da hast du auch mal gekocht im Kochsalon, glaube ich.
Das hast du getrieben?
Das war ich.
Krass.
Ja, da war ich ganz jung.
Das ist wieder deine Ignoranz.
Ich habe mich ganz.
Nein,
da war ich ganz jung. Ich habe mich auch ganz jung selbstständig gemacht.
Also ich meine, Atlas war ich vor 20. Nein, stimmt. Nee,
du warst vor 16, 14.
Wollte ich gerade sagen, 14, 15 Jahre nochmal, aber es ist lange, lange, lange her.
Wir haben dann den ersten großen Koch-Event-Raum gebaut, den Kochsalon.
Stimmt.
Und dann kamen ja alle. Das finde ich übrigens sehr krass. Dann habe ich, das wusste ich nicht, dass das so eine abgesteckte Mafia früher war, Manuela Kochende Leidenschaft. Was ist denn das für eine Story?
Das hört sich eher an wie so ein Roman,
alle
den ich am
Köche,
Hauptbahnhof
noch wenn Gott, du, egal, ey, wir wollten halt für diese Eröffnung. Lass mich ganz kurz Story.
Ihr seid aber auch ein kleiner Kreis.
Lass uns das einmal offen reden.
Lass uns ganz kurz meine Story.
Mit dem Einstieg seiner Geschichte und mit
ich erzähle
meiner
dir meine
Reaktion.
Story.
Schnitt.
Meine Story. Wir haben so die erste große Koch-Event-Location.
Ja. Nee, jetzt sind wir noch
die erste große Koch-Event-Location gebaut. Dann wollten wir natürlich mit allen Fernsehköchen irgendwie sagen, komm, ihr müsst da mal ran, wir wollen da Fernsehproduktion machen. Und dann kamen alle haben gesagt, du musst Manuela kontaktieren. Hä, wer ist Manuela? Die saß in Bad Salzuflen, da musst du mit dem Auto hinfahren. Irgendwie, die waren nicht so mit E-Mail und so.
Bad Dönhausen.
Bad Dönhausen, Entschuldigung, verwechselt. Und alle deutschen Fernsehkoche waren bei ihr unter Vertrag. Mhm. Was war das für eine Geschichte?
Das ist ein bisschen so, was die Nutella-Gang früher auf dem Kiez in Hamburg.
Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, um garantieren zu können, dass Fiete Gastro auch weiterhin ausgestrahlt wird, werden die folgenden 14 Sekunden akustisch geschwärzt. Schwarz, 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 schwarz. Herzlich willkommen zurück bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast.
Jetzt sind wir wieder aus dem Schnitt.
Ja, das können wir wieder nehmen.
Uiuiui. Sie haben wirklich was verpasst. Egal.
Also,
aber ich würde...
Eine Frage. Für mich, ich möchte nicht so viel wissen, ich möchte nur das Richtige wissen. Wenn ich ein Martini bestelle, egal wo ich bin, was bestelle ich?
Also,
weil das scheint ja doch auch irgendwie jeder anders.
Ich finde,
zu
mit Tanqueray 10 hast du schon einen ziemlich guten Player. Es geht natürlich auch ein bisschen um den Gin. Und man kann natürlich, es gibt zwei Varianten. Entweder gehst du einfach in eine Bar, ich mag das gerne mal. Und natürlich überwiegend da, wo ich vielleicht auch nicht erkannt werde. In Deutschland ein bisschen schwierig. Und dann frage ich einfach, ich hätte gerne die Bar und sage, ich hätte gerne Dry Martini. Dann kommt meistens die Frage und dann sagen sie Olive oder Lemon Twist. Also, das ist die Frage, ob du dieses Zitronenöl oder ob du eine Olive rein möchtest.
Wollen wir das?
Ich mag sowohl beides. Am schönsten finde ich einen Lemon Twist und dann die Oliven daneben, weil ich mag das ganz gerne dazu.
Ich mag gerne die Olive, die Salzigkeit.
Ich auch, ich mag das auch. Das ist, also, kommt ein bisschen auf den Gin an und so. Es hat ein bisschen was damit zu tun.
Auch wir reden jetzt gerade wirklich darüber, dass ein klassischer Martini eigentlich nicht von der Marke Martini ist.
Absolut nicht. Das kann Martini-Wermut drin sein, es hat aber nichts damit zu tun.
Ist sehr interessant.
Es kann ein Wermut drin sein, der Martini heißt. Martini Dry könnte drin sein, aber meist wird nur Lipra oder was anderes genommen, was halt, also Martini geht auch, ist nichts dagegen zu sagen, aber es muss nicht drin sein. Okay. Das hat miteinander nichts zu tun.
Das habe ich doch in New York so schmerzhaft gelernt, weil ich die ganze
Zeit... So schmerzhaft kann das sein, das war einfach nur 4 Gin gewesen. Das war ein klassischer 12CL.
Ja.
Ein Melzer. Ich hätte gerne einen Melzer Martini.
Und dann fragt er mich, ob ich mit Zitrone oder Oliven.
Ja.
Dann sage
also,
ich
gerne... In Amerika wäre es so, in Amerika, meist in den großen Bars würden die sich fragen, Wodka oder Gin, weil Wodka nach dem Krieg ganz berühmt wurde in Amerika und eigentlich alle Amis dann nur noch eine Zeit lang Wodka-Martinis getrunken haben oder Wodka-Tinis. Und dann kriegte das irgendwann so eklige Spielarten mit Aroma und Flavor und so. Apple-Martini und so.
Oh Mann, das war nämlich meine eigentliche Geschichte.
Mit Behrensen Apfelkorn.
Nein, Apple-Tini.
Ja, Apple-Tini.
So, ich nehme gern mal ein Apple-Tini.
Ja, aber das ist super. Und weißt du, was lustig ist?
Weil ich den Basil Smash so mag.
Und ja, das ist
so
mega.
Und ich mag Aromen wie Yuzu.
Ich auch.
Und ich finde, es gibt so wenig gute Sachen. Und
das ist mega.
Und ich schäme mich immer dafür.
Überhaupt nicht.
Weil ich finde, Apple-Tini klingt so ein bisschen...
Aber weißt du, was ich lustig finde? Wenn du in New York ist, eine richtig coole Bar ist mir und du sagst, ich hätte gern Apple-Tini, weil ich auch manchmal einfach so fand.
Ja.
Und dann nehmen die wirklich so ein Behrensen oder so, weil das halt aus Deutschland kommt, weil sie sagen, das ist gut. Die wissen halt nicht, in Deutschland denkst du, das ist ja, also, es ist ein Massenprodukt, ist ja nicht schlecht, aber es ist ja, die haben es erfunden. Behrens hat Apfelkorn erfunden.
Deutscher Alkohol ist sowieso in Amerika sehr beliebt.
Und das meine ich so, manchmal kommst du nach, zum Beispiel, da gibt es diesen Bärenjäger, diesen Honigschnaps, der wird da abgefeiert, in einem, wo du sagst, hey, das Zeug hier?
In Szeneclubs.
Jägermeister war in Deutschland, glaube ich, pleite und ist in Amerika wieder groß geworden, weil die das auf den Springberg
hatten. In den heißesten Clubs war Jägermeister auf einmal. Jägermeister war cool. Das ist ein bisschen, was wir mit Helbing gemacht haben.
Genau,
Helbing. Also Helbing war, ich glaube, also da, weil, ob wir das jetzt alleine waren, aber die Pullerei hat Helbing schon also sehr
für alle außerhalb Norddeutschlands, Helbing ist ein Kümmelschnaps.
Du hast letztens gesagt, Kümmel. Wie heißt er nochmal hier vom Polizeirevier, der Schauspieler? Dann hast du
Fedder.
Freund von dir, da musste ich mal sehr lachen. Ich habe mal den Bambi gekält, also machen wir jedes Jahr diese Stunde. Und dann, das ist ein paar Jahre her, 4, 5, da kam Jan, kam an die Bar und sagte, ja, moin, ne? Ich sage, ja. Und dann sagte er, mach mal hier, mach mal einen Gin Tonic. Ja. Und dann, ne, wir hatten Hendrix, war zu der Zeit unser Sponsor, wir hatten 1000 Gurken, die voll. Und sagt er, du hör mal zu, tu mir einen Gefallen. Ich sag, gerne, was kann ich für dich tun? Machst du mal Gurke rein. Ich will dir mal was sagen, das habe ich erfunden und das ist ganz cool, das machen jetzt alle. Und ich habe ihn einfach so, ich dachte so, das ist interessant, der Felder, toll, das ist Wahnsinn, mega.
Ich liebe ihn.
Das fand ich super.
Aber das ist jetzt kein Scheiß. Ja, Jan gibt nicht damit an, sondern Jan erzählt sich und der
Umwelt. Nein, er hat auch super erzählt.
Geschichten. Der super. Sagt, der stellt sich auch
das hin. Das fand ich sagt, auch mega, das fand ich sehr sympathisch,
der war alles kann, lustig. Der kann wirklich von dir sich einen Drink, man sich einmal umdrehen und sagen, das solltest du mal probieren, das habe ich gerade gemischt, vielleicht kannst du hier in deiner weiteren Zukunft nutzen. Das also super. Das ist so, er erzählt sich. Also es war, Jan,
das war super.
Schmeiß mich davor. Ja.
Nee, hat auch gut gemacht.
Also Appletini kann man...
Ja, also wenn du einen Dry Martini haben willst, ist es kein Apple?
Nein, natürlich nicht.
Aber wenn du natürlich so
ein aber bisschen... Aber wenn ich mal ein bisschen, ich
ja, sag vielleicht mal, auch mal ja.
Ein bisschen so frisch, ja. Unter, ein bisschen brausepulverig unterwegs
bin. Wo gehst du in New York hin trinken?
Ich war nicht in sehr vielen Bars. Ich war natürlich in dem Ding in Chinatown. Hardcore Mixology.
Ja, von dem Österreicher?
Ist das Apotheke?
Ja, genau, Apotheke.
Wie sagt man, ich kann Apotheke auf Englisch nicht
das aussprechen. Das heißt Pharmacy, nee, Apotheke oder
sowas. Ja, nee, seitdem genau. Nicht Pharmacy. Pharmacy ja, kann nee, ich aussprechen. Aber
Apotheke oder irgendwie, der hat das so komisch genannt. Ja.
Spricht, ist Apotheke auf Englisch.
Ja, der
Apotheke.
Apotheke, ja. Das macht der aus Österreich kommt, ja.
Ist das der, ach, ist das derselbe? Ja. Der
ist dann, der hat ja oft seine Lizenz verloren, weil sie haben dann so Feuershows gemacht, dann kam das New York Feuer, die Partner gesagt, Digga, hier nicht, und so haben sie den Laden zugemacht.
Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, doch, mir fällt der Name ein. Oha. Und es ist lange her. Ich habe die Angel Share Bar geliebt.
Das ist doch geil, oder?
Die habe ich geliebt.
Stuyvesant 6 in dem Essensdinner.
Ja, habe ich geliebt.
Weiße Handschuhe.
Es gab so einen richtig schönen, also weißt du, in diesem Asien.
Genau, wo du reingehst, oben links die Tür, da steht dieses Schild davor, nur 4 Personen.
Ja, genau.
Und klingelst du, dann kommt so ein Japaner mit weißen Handschuhen und sagt, guten Abend.
Ich bin ein Riesenfan von Hidden Bars, ein Riesenfan. Ja. Allein diese Kultur.
Aber diese Angel Share ist auch Legende. Die ist hat, sie genau, da Legende? Mit den Bildern.
Weil ich habe die damals
kennengelernt. Die ist Legende. Die hat ganz viel in New York losgetreten.
Übrigens über geiles Fressen. Super.
Das einzige Hammer. Problem in dem Laden davor ist ja diese 4000 Volt Beleuchtung, wo du immer so denkst, wow.
Also dieses Konzept wundert mich, warum das...
Freunde, googelt das, weil ihr habt alle ein anderes Bild gerade vor Augen, wenn ihr Jörg Meyer und Tim Melzer...
Nein, die Bar nicht. Die Bar ist versteckt in einem... Also du stehst, du hast die Adresse, rennst auf dieser doofen Stolversandstraße
rum. Ein tolles Buch von Barbara Becker.
Das kann sein.
Also mit irgendeiner Ex-Frau von...
Betonung auf Bar.
Nee, ich glaube, das ist irgendeine Ex von Boris Becker auf jeden Fall. Das sind viele, aber die eine hat ein Buch
gemacht. Achso, ich dachte, die Frau von der Barbara? Fist, Barbara Becker.
Vor Barbara, das war die mit den kurzen Haaren.
Keine Ahnung.
Das kann selber nicht gewesen sein.
Doch.
Danach war Ermerkova.
Es gibt ein sehr schönes Buch, wirklich von der Ex-Frau von Boris Becker, Hidden Bars of New York. Und, und dieses Hidden Bar-Konzept besteht darin, dass du durch ein vermeintlich anderes Konzept abgelenkt wirst von dem eigentlichen Eingang der Bar. Mhm. Das können Restaurants sein, das können Friseurgeschäfte sein, das könnte eine Tankstelle sein, das könnte ein Tierhandel sein. Da gibt es eine sehr schöne Bar hinter einem The Pawn Shop. Warst du da mal? P-A-V-N, also der
so.
Ein Pfandleiher.
Schade, hätte gut werden können.
Dann gab es in der ich auch war, aber da fand ich die Drinks wirklich scheiße. Da war die Story geiler als alles andere. Das war Eat. Du gehst durch, und ganz spannend, du gehst in einen Hotdog-Laden.
Das ist PDT, Please Don't Tell.
Ja, genau. Ja. Gehst in einen Hotdog-Laden, das habe ich aber relativ spät gesehen, irgendwie so, und die Qualität war nicht geil.
Okay.
Und dann gehst du in eine Telefonzelle, dann hast du per Mund, zu Mund-Propaganda, weißt du einen Zahlencode, der ist gar nicht so geheim, dann drehst du dreimal an der Drehscheibe und auf einmal öffnet sich die Seitenwand der Telefonzelle und das ist der Eingang zu der Bar.
Ich überlege gerade, wie das wäre, wenn du jemand in Hamburg sagst, dass das so funktioniert. Die würden dich angucken.
Ich gebe dir zwei Martini-Empfehlungen.
Ja, mach es. In Berlin wird es funktionieren.
Für deine Reisen.
Nicht.
Ich wollte
Angel Share, deshalb, mega, weil du auch so mega, begeistert mega, bist. Mega. Angel Share ist halt, du gehst in eine Treppe hoch und so einen typischen Thai-Imbiss, also Asia-Imbiss. Fettgerüche, alles, Hardcore, Neonbeleuchtung, genau. Irgendwie so nichts Spektakuläres. Und dann gehst du links ab und dann kommt erstmal so ein fettiger, schäbiger, das Essen ist gar nicht schlecht, aber so ein fettiger, schäbiger Plastikfolgen wie in so einer Metzgerei. Mhm. Da gehst du dann dran vorbei, da stehen dann diese Nalko-Kisten und ähnliches Leergut und dann klopfst
steht du. Da so eine Holztür, da steht davor nur vier Personen.
Ja, und dann gehst du da rein.
Dann klingelst du und dann kommt ein japanischer Kellner mit weißem Anzug. Nee, du darfst nicht mit mehr Leuten als vier kommen. Die wollen keine großen Gruppen.
Aber vier Männer wären okay? Oder
du, das ist egal. Okay. Und dann kommt halt jemand, du klingelst, dann kommt ein Japaner im weißen Anzug mit weißen Handschuhen und sagt, guten Abend, wo bin ich hier gelandet? Und dann wirst du in die Bar geführt und das ist mega. Das sieht auch schön aus.
Und da war es nämlich so, dass ich bin ja, wie gesagt, kein Freund von Theater, also kein Freund von...
Es muss halt cool sein.
Und die haben viel so mir damals so geräucherte und Gewürzcocktails angeboten. Also da wurde viel mit Gewürzen gearbeitet und dann haben sie die Gläser leicht angeräuchert, um diese Fleischnote reinzubringen. Und die haben das aber zauberhaft gemacht. Das heißt, ich habe gesehen, was sie wollten, aber es war eben nicht so... Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Sterne-Gastronomie und mir. Ich lege die Scheibe Schinken in das Glas und sie schaffen eine Assoziation von Schinken zu erzeugen. Mhm. Und das fand ich in dieser Bar halt, also wirklich geil.
Ich gebe dir zwei Empfehlungen.
Alles nicht elitär übrigens. Ne? Ja. Also das zeichnet für mich, ähnlich wie die Lillian-Bar aus, was du auch schon gesagt hast, ja, es ist eine Tür und man muss eine gewisse Aktivität haben, um sich bereit zu erklären, daran zu klopfen. Mhm. Ja. Also man muss sich überwinden, das muss man wirklich, weil man natürlich Angst hat, abgelehnt zu werden. Ich kann nur sagen, du wirst in der Lillian-Bar als auch da nur abgelehnt, wenn du entweder wirklich rotzevoll bist.
Das stimmt.
Rotzevoll. Oder die Bar ist rotzevoll.
Oder kurze Hosen trägst.
Ja, das ist ja nur, wenn...
Nur wenn Maya schlechte Laune hat, wenn ich gerade so einen elitären Anfall habe.
Mhm. Weil das auch eine schöne Geschichte. Das muss ich auch mal erzählen, ganz kurz, wie dumm das auch manchmal sein kann. Und das meine ich jetzt nicht dir gegenüber persönlich. Wir waren auf einer Foodreise in Barcelona. Mhm. Und waren in einem Restaurant, wir waren 10-12 Leute, alles organisiert durch einen Freund von uns, der beste Kontakte hatte und waren 2-3 Mal pro Tag wirklich sehr gut essen.
Und waren neue Speisen kennenzulernen.
Ja, und ich meine, es war das Restaurant Abac. Ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Mein Name ist ja bei mir fürchterlich. Mhm. Ein Restaurant auf jeden Fall, was sich hinter einer Betonmauer versteckt, mit einem sehr schönen architektonischen Ansatz, also sehr less is more. Damals 1 Stern oder 2 Sterne, heute hat es auf jeden Fall 1 Stern mehr. Und zeichnet sich aus durch eine früher sehr stark modernes Cuisine, also molekular, wie das andere Leute nennen. Ich weiß nicht, was sie jetzt gerade kochen. Und wir sind dann halt mit der ganzen Truppe rein und mein Manager, wirklich Fashionista, also wirklich immer gut gekleidet, gute Materialien, achtet sehr auf Stil und Etikette und weiß, wie diese Welt funktioniert und war... Ich hatte lange Jogginghose an, sag ich mal so als Beispiel. Ne? Und er war einfach und hatte einen perfekt gut geschneiderten, maßgeschneiderten Anzug an, allerdings mit kurzen Hosen. Geile handgemachte Schuhe dazu, Socken dazu. Sah ein bisschen aus wie du, nur in kurz. Ja. Also jetzt nicht eher kurz, sondern die Klamotten.
Die Hose,
Und dann kommen wir da rein und wirklich, wenn ich unterwegs bin, tagsüber, ich sehe anders aus. Und dann sind wir da rein und dann hieß es so, ja, er nicht. Geile Truppe, so ich dabei und ich so, wieso er denn nicht? Und sie sagt, dass ich nicht reinkomme, daran habe ich mich ja gewöhnt. Und dann hieß es irgendwie, nee, wegen der kurzen Hose. Wir hatten einen separaten Speiseraum, wir waren nicht mehr im Restaurant drin. Ja. Nee, er nicht. Und dann, aber wir haben, ähnlich wie im Casino, wir haben Ersatzhosen.
Ersatzhosen, das ist geil.
Ja, und dann haben sie eben diesen perfekt alles aufeinander abgestimmten, gekleideten Mann abgeführt, also wirklich abgeführt.
Hände auf dem Rücken.
Hände auf dem Rücken. Und dann kam der zurück und ernsthaft, ich schäme mich bis heute, dass wir den Tag nicht abgebrochen haben. Dass wir gesagt haben, ernsthaft, fickt euch. Mhm. Das meine ich wirklich so. Mhm. Da kommt dieser Typ perfekt gekleidet in einer Frauenhose zurück. 2 Drittel lang, also auf dem auf dem Unterschenkel in der Mitte enden irgendwie. Und die hat ihm auch nicht richtig gepasst. Und dann hatten sie Klarsichtfolie aus der Küche geholt und ihm das noch als Gürtel gegeben.
Also, und der aber Typ, warum seid ihr da noch rein?
Ich sag nochmal, wir
manchmal,
waren alle.
Manchmal reagiert wir man
waren,
einfach nicht.
Es war die Gruppendynamik. Scheiße. Wir saßen schon, ja, er kam rein und wir haben uns lustig über ihn gemacht. Er fand es Gott sei Dank auch einigermaßen lustig. Aber als wir dann gegangen sind, haben wir gedacht, eigentlich ist das eine komplette Unverschämtheit.
Habt ihr dann bei TripAdvisor hoffentlich markiert? Nee, mein Name ist Tim Melzer. Das war eine bodenlose Frechheit, als ich heute bei ihm gewesen bin.
Da kann man übrigens sicher sein im Netz. Es gibt von mir nicht unter falschen Namen oder irgendwelchem nicht. Anderen oder selbst nicht unter meinem Namen. Es gibt einfach
nicht meine E-Mail.
Im Netz gibt es von mir persönlich keinen einzigen Eintrag. Und damit meine ich überall
werden
auf der
Bars
Welt.
Werden Bars bewertet?
Ja, klar. Viel.
Und habt ihr da das gleiche Problem, wenn...
Da kann man sagen, mich interessiert es nicht.
Okay.
Also es ist gut. So klar, dass du...
Das glaube ich dir nicht.
So, Freunde, ich habe hier einen ganz kleinen Side...
ich habe noch eine gute Frage,
ein ganz kleines Side-Ding. Bevor du mit deiner sehr guten Frage kommst, habe ich hier ein paar... Ich habe hier ein paar Cocktails aufgeschrieben oder Drinks, von denen ich gerne von euch wissen möchte. Sind das Drinks oder sind das ganz andere Dinge? Weil die Drinks, Jörg, du wirst es bestätigen, die sind mittlerweile in der Namensgebung ja wirklich äußerst fantasievoll.
Sehr gute Frage und bringt mich auch zu einer weiteren. Bitte behalt deine, nur damit die Frage noch besser wird.
Aber stell dich hinten an, Digga.
Nein, aber damit die Frage noch besser wird.
Ja, das ist ja keine Frage, das ist ein Spiel.
Wie definiert sich überhaupt das Wort Cocktail?
Ein Schwanzmärchen.
Da gibt es also tatsächlich ganz viele Geschichten zu und das hat ein bisschen was damit zu tun, wie nerdy du da einsteigen willst. Aber also der
Mopo, letzten zwei Zeilen müssen gefüllt werden.
Okay, dann würdest du sagen, das ist ein gemischter Drink. Der irgendwie. Das Thema ist eigentlich, wenn man
also
das
so. Apfelsaftschorle in Cocktail.
Guter Einwand, alkoholischer Drink. Also, ja, ich weiß, was du meinst, weil wenn man es wirklich definiert. Wenn man es wirklich definieren möchte, ist es so, zum Beispiel ein Whisky Sour ist kein Cocktail. Weil es ist ein Sour. Ein Gin Fizz ist kein Cocktail, weil es ist ein Fizz.
Aber Cocktail hat auch einen negativen
Cocktail ist eigentlich eine Definition für einen Shortdrink, der harten Alkohol enthält und mit Zucker und Bitters und ganz wenig aromatisiert wird.
Gin Tonic ist ein Cocktail.
Nein, das wäre ein Longdrink. Ein Highball oder ein Longdrink kannst du auch sagen.
Long Island Iced Tea ist ein Cocktail.
Das ist jenseits, das fängt in den dunklen 70ern, das
ist
einfach Spaß.
Was ist Martini?
Martini ist ein Cocktail, das ist ein klassischer Cocktail, weil das ist ein Shortdrink. Harter Alkohol, ein Bitter. Und noch so ein, der das aromatisiert, Zitrone oder Olive.
Bist du generell ein Gegner von lustigen Cocktails? Also von bunten, cremigen? Es gab mal früher eine Bar unterhalb des...
Darf ich dir eine Sache sagen? Ja? Ich bin mit einem grünen Drink weltberühmt geworden. Meinst du, ich habe was gegen bunte Cocktails?
Nein, bunt meine ich im Sinne von Schirmchen und Feuerwerk.
Ich weiß, was du meinst.
Diese Tiki-Tiki.
Ja,
es gab mal eine Bar...
Ich finde, alles, was du machst, muss halt geil machen. Man kann Tiki mega geil machen, aber es wird meist halt total doof, touristisch umgesetzt.
Also solange, wenn kein Bambus im Raum ist, weiß ich nicht, was Tiki ist. Gibt es den Begriff Tiki?
Ja, hat eigentlich nichts mit Bambus zu tun, müsstest du dich einlesen. Ist nur, also das ist brutal, das ist so eine Eskapism, also nach dem Krieg. Das ist so eine Bewegung geworden, Flucht, wo die Leute, Flucht der Realität. Da gab es riesen Tiki-Rooms gibt es noch in Fort Lauderdale, ist ein absoluter Mai Kai, ist ein absoluter Pflichtbesuch. Das ist ein, du bist nicht in dieser Welt. Und das ist so ein Eskapismus und das hat ganz viel mit Design zu tun. Mhm. Es gibt so ganz frühe Studien, so ganz tolle Bücher so über frühe Tiki-Lounges, die sind unglaubliche Design-Places. Dann ist das aber irgendwann so ganz beschissen touristisch geworden mit so Bambus und so. Das ist nicht alles unbedingt Tiki. Aber das ist halt so, aber da gibt's ist tatsächlich ein Konzept, was ich gerne, können wir ja machen.
Ihr könnt das gerne machen. Ich werde jetzt einen Namen sagen und Tim muss jetzt rausfinden oder raten, ist das ein Cocktail oder nicht und du darfst dann mitmachen, Jörg. Also Tim, ein Cocktail mit dem Namen, den ich jetzt sage, gibt's ihn oder gibt's ihn nicht? Adios, Motherfucker.
Ja, in der drolligen Bar, aber es ist kein ernstzunehmender Cocktail.
Jörg?
Hast du wahrscheinlich irgendwo gegoogelt, aber es ist nicht ein Klassiker.
Das mach ich. 1,5 cl Wodka, 1,5 cl brauner Rum, 1,5 cl Tequila, gleiche Maße an Gin und Blue Curaçao und dann noch 6 cl Zitronenlimonade.
Ja, ist, glaube ich, kein Klassiker. Wirst du in einem klassischen, also hast du irgendwo gefunden, aber ist wahrscheinlich nicht so
ein Klar, ich habe ein Spiel vor. Oh Gott, ich lerne.
Ja, das ist ja in Ordnung. Ja, geil.
Der geht ganz schön in den Kopf.
Der
ne?
geht richtig Yippie. In den Kopf. Anna-Maria
lacht
Tim, Blowjob.
Weißt du, ich bin wirklich, nach außen hin wirklich sehr prollig, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe wirklich Stil. Und ich finde...
Gibt es das als Drink oder nicht? Der Blowjob.
Ja, natürlich heißt. Gibt es das als Drink, aber auch nicht ernst zu nehmen.
Doch, der ist tatsächlich berühmt geworden. Das ist ein Klassiker aus dieser End-70er, 80er New York Party-Szene. Das ist irgendwas mit Baileys und Kopf gefloatet und dann ist irgendwie, glaube ich, ein Kaffeelikör oder so.
Ja, aber das meine ich auch. Ja, aber die nehme ich nicht ernst.
Also nee, aber das alles, so, es gab eine Zeit lang in den 80ern so eine Phase, wo in New York so ganz viel. Und da sind aber Drinks sind teilweise legendär geworden. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Long Island Iced Tea war so in der Zeit. Tequila Sunrise war so ein bisschen vorher.
Batida de Coco bestimmt
auch. Das ist kein richtiger Drink, aber das sind Zutaten, also Ingredients. Und dann gab es so Drinks so wie Slippery Nipples, ist auch so erst Blowjob, das waren alles so 80er Partydrinks.
Wenn Flüssigkeiten miteinander vermengt werden, aufgrund von unterschiedlichen Konsistenzen, sich Visualitäten oder Mundgefühle entwickeln, die in die Nähe von männlichen Ejakulat gehen.
Das ist bescheuert, aber deswegen haben sie es. Nein, ich auch nicht, aber es ist einfach, den kenne ich sogar.
Weil aber das finde ich erstaunlich, ich dachte auch, das ist so ein Ding vom Kiez. Ja. Nächster. Der Ziegenmelker.
Auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch. Ist das ein Drink oder komme ich da aus einer ganz anderen Richtung?
Ist auch fake.
Das ist auf jeden Fall fake.
Ja, es ist tatsächlich, handelt sich hier um eine ungewöhnliche, nächtliche, lebende Vogelart mit schnurrendem Balzgesang.
Hat er keine Hobbys oder was?
Achtung, nochmal, der ich nächste, krieg immer Anschiss, wenn ich so, reiß dich zusammen und gib dir Mühe. Aber
der nächste Drink, Tim, für dich, ja. Tanga-Bucht.
Oh, so ein Pinneberg.
Komm noch mal.
Wie hieß denn bei euch die Großraumdiskothek?
Carina.
So, da war's. Stell dir vor, an der Bar. Ja. Eine Tanga-Bucht, die lief wahrscheinlich richtig gut, oder?
Ja, wirklich beim Reste ficken. Bestellst du mal eine Tanga-Bucht?
Hallo, das ist hier kein. Dir? Habt ihr ein E neben dem Podcast?
Sag mal, ich darf nie was sagen. Das gibt's ja überhaupt nicht.
Aber das meine ich ja. Also, selbst mein grenzwertiger Humor hat noch Stil. Aber beim Reste ficken, sag mal
bitte. Also, was ist denn jetzt hier mit der Tanga-Bucht? Gibt's nicht. Bestellst? Nee, es ist eine Straße in Essen. Die heißt Tangaburg.
Wo führt uns dieses Spiel hin?
Es geht einfach nur um die Unterhaltung und die Horizonterweiterung von unseren Zuhörern.
Hast du dich bislang gelangweilt
bei Electric Iced Tea.
Da könnte ich mir vorstellen, dass es ihn gibt.
Ich überlege gerade, was die Zutat wäre. Es gibt ja den Long Island Iced Tea, es gibt den Long Beach Iced Tea. Es hat was mit dem Filler zu tun. Also Cola wäre Long Island, Long Beach ist Cranberry. Electric, was könnte das sein? Was ist denn Elektrisch? Weiß ich nicht. Was kippt man da drauf?
Gibt es irgendwas wie Rost oder Eisen? Irgendein
Filler, der irgendwas. Das muss der Filler sein. Also es ist eine Menge Schrott und dann Filler und das macht ihn Electric?
Wodka, Tequila, weißer Rum, Gin, Blue Curacao. Curacao. Okay, und was ist Triple Sec?
Also bis dahin bist du halt beim. Das ist der Aufbau. Also. Bis auf den Dash Blue Curacao, was auch ein. Das ist ein Triple Sec mit Farbe. Triple Sec heißt, es ist ein Orangenlikör. Und ein normaler Long Island Iced Tea ist immer Gin, Rum, Tequila, Wodka. Diese vier Sorten werden mit der fünften Sorte Alkohol, Triple Sec, gemischt, zu gleichen Teilen eigentlich, also 2, 2, 2, 2, 2. Dann gibt man 2 cl Zitrone hinzu. Das ist der Basic Drink. Mhm. Und dann füllt man entweder auf mit Cola, dann ist es ein Long Island Iced Tea. Mit Cranberry Juice, dann ist es ein Long Beach oder Long, ich weiß vergessen. Und hier steht jetzt Sprite, ne? Zitronenlimonade, ist dann Electric Iced Tea. Wahrscheinlich wegen diesem Blue Touch, weil es dann auch so blau wird, oder?
Ja,
siehst du. Klar und blau.
Wie kann ein Long Island Iced Tea dasselbe kosten wie ein Gin Tonic, wenn da so viel Alkohol drin ist?
Ich glaube, du hast das mal genannt, Mischkalkulation, ne?
Ja, ist es so?
Meist sind sie auch teurer. Der Klassiker, guck mal, da bist du doch auch aufgewachsen. Ich meine, wenn du in Meyer Lansky warst, dann stand daneben doch nur 2 pro Gast. Wie viel hast du getrunken? 4. Voll wie ein Amtmann. Ab nach Hause.
Ich weiß immer noch, Long Island Iced Tea war, es gab früher das Madhouse in Valentinskamp und wirklich, es war ein legendärer
Club. Das war, also, es war wirklich, hinten die Bar?
Ja.
Mit genau. Dem Feuerspucker Ole, der mittlerweile der kurze Caterer Hamburgs ist.
Und wenn ich mal Kohle hatte, dann gab es den Long Island Iced Tea. Da bin ich von den 6 Mark Getränkebon-Dings weggegangen und hab den gedacht, und das war das Highlight für uns, wenn wir uns da ein Mischgetränk geleistet haben. Da waren wir so, boah,
ich erzähle dir
jetzt sind wir New York.
Ein Schwenk aus Niedersachsen. Ich komme aus Niedersachsen, bin im Landgasthof aufgewachsen, das ganze Programm, jedes Wochenende 2 Hochzeiten, Titata, immer auf Schützenfest, ich kenne alles.
Ja.
Komm nach Hamburg, mach meine Ausbildung im Élysée. 70 andere Auszubildende, 20 haben mit uns angefangen, jeden Abend unterwegs. Wir gehen das erste
Wann
Mal.
Hast du da gelernt?
95 bis 97, 2 Jahre. Wir haben da, wie gesagt, dann bist du so mit 20, 30 Azubis oder abends trinken gegangen oder 10. Dann sind wir einmal ins Madhouse irgendwie reingekommen mit 10 Azubis oder 8. Ich so, cool, krass. Und ich kannte das halt so, immer wenn wir weggehen, dann holt halt einer eine Runde. So, wird man in Niedersachsen oder bei euch
auch. Ne? Gut, da also kostet das Getränk auch nur eine Mark.
Das war da ich natürlich doof, wie ich bin vom Land. Geh ins Metas an die Bar.
Du sag,
also Gin Tonic kann ja nicht so, mach mal 7 Bier. Und er irgendwie so eine Zahl, weißt du, so 80 Mark oder so. Ich so, also nicht ganz, aber es war brutal. Ich so, what? Und dann alles zu trinken, alles okay, reicht gerade so, abgedrückt. Okay, und dann denkst du, ist ja nicht schlimm, dann kriegst du ja gleich von allen was wieder.
Ja.
Liefer die 7 aus, so an die ganzen. Also, danke. Das war's. Nix.
Und ab.
Ich habe also in einer Nacht verstanden, wie man in der Stadt trinkt. Ist okay, ist ein bisschen
unfair. Wenn wir junge Zuhörer haben, mich würde mal interessieren, ob die noch Stempel fälschen. Also, das war. Wir hatten früher einen Kollegen, Enno. Und Enno der war ausgestattet wie der ADAC-Pannendienst. Also, um illegal in die Clubs reinzukommen. Wir haben immer einen Idioten vorgeschickt, der einen Eintritt bezahlt, hat den Stempel, hat den feucht gehalten. Hat ihn angeatmet und dann hatten wir alle Utensilien, alle Möglichkeiten, wir hatten die Bonbücher, diese, wo man dann so zwei Getränke
machen. In der Metro gekauft hast.
Genau, in der Metro, in allen Farben, weil es wurde Dienstag die Farbe genommen, Mittwoch die Farbe. Und dann kam auf einmal das ganz schlimme, wie heißt das, UV-Licht.
Fluoreszierender Stempel, ja.
Der hat uns wahnsinnig über, der hat uns an die Grenzen gebracht.
Hast
du
ein Jahr gebraucht, um wieder aufzuhören.
Ja. Und das ist das einzige Mal, dass ich im Madhouse rausgeflogen bin. Ich habe die falsche Farbe Getränkebons hingelegt, als ich eine große Runde bestellt. Und während ich gab sie und sie nahm die an, drehte sich um, nickte irgendwie nur so und es packte mich jemand am Schlawittchen und hat mich einfach nur rausgeschmissen.
Meinst du, der weiß heute, nee, der kannte deinen Namen nicht, ne?
Ja, doch. Also, wir waren Legenden.
Also, wenn er uns hört, der kann gerne mal hier als Gast reinkommen. Der Türsteher, der Tim Melzer am Schlawittchen rausgepackt hat,
lustige Legenden irgendwie und wir waren auch immer... Wir wussten ja, wir waren Pinneberger und wir sind nicht reingekommen. Also vor 4 Uhr.
War eh Hoffnung, dann gibt's auch auf.
Eine ganze Zeit lang. Irgendwann kamen wir dann natürlich durch Pinnetrans des Besuchens, hat sich erkannt.
Pinnetrans nannte man. Ach,
das ist so, und irgendwie war das dann, nichtsdestotrotz haben wir das Prinzip eh nicht verstanden. Wir sind eigentlich nicht vor 4 Uhr reingegangen, weil wir uns das sparen wollten, 12 Mark damals Eintritt zu nehmen, wofür du 2 Getränkebons bekommen
hast. Ganz klassisch. Im gestern und heute ausgesessen nebenan.
Im Cha-Cha.
Oder, oh, Cha-Cha. Im Cha-Cha. Lustigerweise, früher, übrigens, das war das hat mein Partner Rainer betrieben.
Auch.
Der hat 500 Läden gemacht, Wahnsinn. Pakpo, Cha-Cha.
Pakpo auch noch.
Das hat er gegründet und umgebaut.
Was, krasser Typ.
Der hat angefangen mit der Bar Zentral auf dem Kiez, das war sein erster Laden.
Oh Gott, wo war die denn nochmal?
Wahrscheinlich
Zentral. Das war das Ding.
Nee, das war, wie heißt denn das? Da ist jetzt diese 3 Freunde bei uns.
Ach stimmt, stimmt. Oh, sehr gut.
Der Rainer erste.
Ist ein guter.
Ja, der ist super.
Ein sehr guter.
Hallo Rainer.
Nee, wirklich. Also, nee, ganz
Rainer
toll.
Hat krasse Läden und coole Sachen gemacht.
Also wenn man jetzt vom Saufen her so einen Soundtrack, der Suff des Lebens, ne, und man macht so eine Playlist. Ist
Rainer ganz weit.
Da hat Rainer 7 von 10 Läden
das
geführt.
Vielen Hamburgern.
Ernsthaft?
Hat er, ja. Hat er wirklich.
Ganz, ganz geil. Nee, auf jeden Fall haben wir dann drüben immer gewartet, bis es 4 Uhr war, weil da wurde die Kasse abgebaut, damals noch von Britta geführt. Und dann sind wir halt rübergegangen und haben dann halt für 12 Mark getrunken. Also wir hätten auch früher reingehen können, weil in der Zwischenzeit hatten wir die 12 Mark auch schon auf der anderen Seite im Cha-Cha.
Aber hat's ja zumindest Getränke für gekriegt, nicht nur Eintritt.
Aber hast du Madhouse ja auch.
Sonst hättest du ja Eintritt zahlen müssen.
Ja, aber nochmal, das ist das Dumme. Du zahlst Eintritt, aber kriegst dafür Warenwert. So. Es gab nie Eintritt, es gab nie 15 Euro nur. Sondern du hast Warenwert.
Dann habt ihr einen kleinen Pinneberger Denkfehler dahingelegt. Ist ja egal.
Konsequent.
In Frankfurt war das Dorian Gray, mittwochs 25 Mark Eintritt und trinken so viel du wolltest. War halt am Flughafen, war hin und wegkommen war immer schwierig.
Ich habe so wahnsinnig Lust, mit dir über Konzepte zu reden. Das
mache
ich ernsthaft.
Das
Ich will dir eine Sache sagen. Die Barwelt ist so spannend und es ist so eine tolle.
Und da passiert gerade, was dieses Thema Food und Drinks angeht. Also in London gibt es jetzt so ein paar coole Konzepte. Ich glaube, hier der Fabio hat letztens einen Podcast gemacht, der nennt das jetzt Gastropub. Der will ja auch ein neues Lokal aufmachen in Hamburg, der Hebel. Der hat tatsächlich, also das ist ein Trend, was so seit zwei Jahren in London, in New York, also dieses Thema einfach Bar und Küche cool zu vereinen, das ist riesig. Und das ist auch sinnvoll, gerade weil Leute auch ein bisschen weniger trinken wollen. So, das ist... können wir sehr gern machen.
Nee, wirklich, weil ich finde diese Welten, ich finde Gentleman's Club.
Darf ich dir noch was fragen?
Ohne Entblößen. Ne? Also,
kennst du Thorsten Gillard?
Ja, natürlich. natürlich. Einen Kollegen, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe. Ich halte ihn, und das ist jetzt ein bisschen blöd, weil der ist auch schon über 50, für das größte Küchentalent in Hamburg.
Das freut mich sehr. Weißt du warum? Nee. Ich habe vor ein paar Tagen eine GmbH mit dem gegründet.
Ach, sehr gut, sehr gut. Aber ja, er ist ein knorriger, kauziger Kerl.
Super Typ.
Allererster Güte. Und das ist so voller Respekt gemeint. Ich kenne aber niemanden, der sich so gut und so intensiv mit Lebensmitteln, aber ist so ein bisschen arty natürlich.
Ja, in total, einem ist ein bisschen. Aber das ist super.
Und wir haben mal zusammen gearbeitet.
Wir wollen die Deichtorhallen machen. Das Filet of Soul und daneben die,
das
Café.
Was? Ja, ja, Filet, geht Patrick aus? Hat verkauft. Ja.
Das geht jetzt raus.
Ja, ja, ja. Und, also wir müssen uns einmal entschuldigen, dass wir hier so ein Hamburgensier aufmachen. Deshalb
wir dürfen von unseren Hörern schon verlangen, dass sie ein bisschen googeln.
Ja, so, jetzt nochmal 10 Minuten zusammenreißen.
Genau, 10 Minuten zusammenreißen. Kommen wir mal zum Thema. Wenn wir,
kommen wir mal zum Thema.
Die Alternativen, oder gibt es für mich jemand, der sich nicht in der Barszene auskennt, aber ein bisschen verstehen möchte, wovon wir hier gerade reden, ja, gibt es ein Informationsportal, anhand dessen man eine gute Orientierung findet? Ich bin der Meinung, nach TripAdvisor sollte man kein Restaurant aussuchen.
Genau. Du meinst so über Drinks oder über... Ja,
ausschließlich Bars. Also über Bars. Wenn ich sage, ich möchte Gentleman Bar, und damit meine ich jetzt, wie gesagt, nicht die Entblößungsbars, sondern ich möchte sowas wie das Bar Lyon haben.
Ja. Ich gebe dir meine Handynummer und dann schickst du mir mal eine Frage.
Nee, für die Zuhörer.
Dann gebe ich dir auch mein Handynummer, das ist ein bisschen viel. Ja. Tatsächlich gibt es das im Moment noch nicht. Also ich weiß, was du meinst. Es gibt zum Beispiel so eine Liste, die 50 besten Bars der Welt. Da finde ich halt so, da sind schon viele gute drauf, aber es ist halt auch ein ziemlicher Zirkus geworden. Da sind auch ein paar nicht gut und so. Es geht ja auch immer um cool, und ich finde es auch immer sehr damit. Ich finde, eine Bar hat sehr damit zu tun, was dein Anlass ist. Ne? Bist du mit Geschäftsleuten? Willst du wirklich Dive-Bar? Willst du Party? Willst du so ganz Classic Martini? Es hat so ein bisschen damit zu tun.
Ja, aber deshalb frage ich gerade. Gibt es da irgendwas, worüber
hab ich mich tatsächlich mal... Also wie gesagt, es gibt diese 50 besten Bars der Welt, ähnlich wie bei euch die Restaurants. Ja, ist irgendwie ganz nice, aber ich finde es nicht so cool. Schwer, tatsächlich.
Wem kann ich vertrauen? Wen kann ich fragen? Ich merke, du bist in einer fremden Stadt, du fragst jemanden und...
Du musst mich anrufen. Schickst mir eine WhatsApp und dann beantworte ich dir.
Es geht nicht um mich. Ganz blöd gefragt. Ja. Wird nicht in jeder großen Stadt eine Hotelbar in einem sehr guten Hotel definitiv eine gute Bar sein?
Nein.
Ich schreibe übrigens seit einiger Zeit...
Ich habe so viel Katzenpisse in meinem Leben gesoffen, weil da wirklich der Azubi in die Spätschicht noch gepackt wird. Nein.
Da gibt es ein paar tolle Ausnahmen, die das wieder verstanden haben, aber viel ist auch Schrott.
Ja.
Und tatsächlich, also ich mache eine Kolumne fürs Manager-Magazin, da schreiben wir immer über jede Stadt und stellen dann mal 3-4 Bars vor. Also jetzt, was waren wir jetzt? London, Berlin, Paris.
Ja, aber ist ja gut. Also wenn du sagst,
da gibt es eine Liste. Die ist auch online, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, so viel haben wir noch nicht. Wir haben jetzt ein paar Städte.
Und jetzt für mich die entscheidende Frage zwischen guten Barkeeper, schlechten Barkeeper und ähnlichen. Und die ist für mich wirklich wichtig, okay, weil... Wie viele Cocktails in deinem Leben hast du gemixt?
Anzahl der Drinks? Ja. Weiß ich nicht.
Musst du noch abmessen?
Nein. Mache ich es manchmal?
Du,
ja.
Bist du ein. Also, ich habe manchmal das Gefühl, dass das Abmessen es verhindert, dass ich mich willkommen fühle.
Genau. Ja. Also, ich finde, es hat. Also, eine Zeit lang haben wir im Le Lyon zum Beispiel. Wir haben, glaube ich, so ein bisschen angefangen, vor 11 Jahren mal wieder abzumessen.
Ja.
Weil wir gesagt haben, komm, wir wollen die Drinks ehrlich. Und da ging es dann teilweise auch so um ein halbes CL und auf den Punkt. Ne, ähnlich wie beim Kochen. Und dann ging es halt auch darum, dass du ja auch immer noch in dieser Situation bis Samstagabend, du sprichst mit Leuten, jemand hält dir eine Kreditkarte und du wirst permanent unterbrochen. Dann ist es einfach manchmal sehr hilfreich. So, das ist schon, ist so. Aber ich finde zum Beispiel, wenn jemand einen Gin Tonic mit einem, ich werde da nervös, ne? Wenn jemand mir einen Gin Tonic serviert und diesen Jigger und dann noch diese komische Bewegung macht und so überbetont, so guck mal, was ich kann, wo ich denke...
Hat das nicht ein bisschen was mit dem Finanzamt auch zu tun? Also ich meine, das ist
ja
blöd.
Nein, das ist richtig. Du musst, also formell, es gibt ja zum Beispiel Länder, ich habe mal in Indien so Workshops gemacht, so, da gibt es dann, die sind amtlich geeicht, da kostet so ein Jigger irgendwie, weiß nicht, $70 oder so, da, weil die müssen, du darfst auch nichts anderes. Ne? Das ist dann finanzamtmäßig, klar, es ist besser, aber eigentlich erwartest du ja von einem Barkeeper, wenn du sagst, mein Gin Tonic hat 6CL, dann gehe ich davon aus, dass der weiß, was 6CL sind.
Und geht man da auch nach dem Fließtempo oder geht man da? Ich meine, wirklich ernsthaft, das ist ein
Blödsinn. Nee, ist Erfahrung. Also, es hat sehr viel damit zu tun. Also, ich kann dir sagen, als Restaurantbetreiber ist natürlich sinnvoll, sich einmal zu überlegen, mit welchem Ausgießer du arbeitest. Die sollten halt gleich sein. Du solltest ein. Das Problem ist, dass viele immer kaputt gehen beim Reinigen und
dauernd. Das ist ein Ausgießer?
Das ist das Ding, was du auf die Flasche steckst. Mhm. Der die Fließgeschwindigkeit. Da gibt es verschiedene Typen. Mhm. Aber der gibt die Fließgeschwindigkeit für.
Weil das ist zum Beispiel als Beispiel, nur damit der Zuhörer das versteht, als ich früher im Fernsehen wirklich massiv Rezepte gekocht habe, habe ich ja immer gesagt, ein bisschen Olivenöl und habe dann fließen lassen.
Dann rasten die aus.
Weil und bei den Leuten war da ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Es war ein bisschen. Das Fließtempo von dem Olivenöl war relativ langsam.
Genau.
Und dadurch. ich wollte aber dieses Bild haben des Öls aus der Flasche, das Öl, das es frei runterfließt. Und das war für mich eine Art der Didaktik. Ich wollte den Leuten erzählen, Olivenöl in die Pfanne gießen. Mehr wollte ich nicht. Und wenn du dann eben die Flasche, fast wie ein Barkeeper, nicht hoch und runter machst. Aber da war eben immer eine Tülle drauf, die es hat langsam noch fließen lassen. Aber
und das gibt es halt auch. Lassen. Du kannst halt Ausgießer kaufen. Ne? Du solltest das nur einheitlich machen für deine Bar, weil dann gewöhnt man sich dran.
Ja.
Das hat was damit zu tun. Du kannst natürlich frei Handflasche, nimmst den Korken ab und schenkst ein. Mhm. Musst ein bisschen aufpassen, weil das natürlich so mit Schwung. Oder du hast diese Aufgießer drauf, nur das damit zu tun, welchen du kaufst. Mhm. Weil die fließen unterschiedlich schnell. Aber wenn du irgendwann ein Gefühl für deine Bar hast und die Ausgießer immer gleich sind, dann kriegst du halt ein Gefühl, Gin läuft natürlich schneller als Likör. Mhm. Weil Likör hat eine andere Viskosität. Mhm. Baileys läuft langsamer und so. Warum sollte man Baileys nehmen? Andere Frage. Aber
for the ladies. Please, so. Also es macht keinen Unterschied, ob jetzt... Die Qualität der Bar wird nicht dadurch bestimmt, ob man abmisst oder gießt.
Ich finde nicht. Okay, aber ich verstehe, warum man nichts. Wir machen das auch. Gerade wenn es voll ist, macht das Sinn. Aber muss man nicht.
Gibt es irgendwas, wo Barkeeper denken, Alter, und ich bin einer, deshalb darf ich das sagen. Ich komme in die Bar, ich setze mich hin, ich bestelle was und ihr denkt, Alter, die Pinneberger sind in town. Die Bridge and Tunnel, wie das so schön in New York heißt.
Achso, weil du durch Bridge and Tunnel fährst. Ja, verstehe. Ja. Du meinst, was für einen Drink man bestellt?
Ja, überhaupt. Irgendwie so, womit man sagt, oder ist es nicht ein bisschen wie auch beim Essen, jedem Tierchen sein Pläsierchen,
glaube,
was einem schmeckt, schmeckt einem. Und warum sollte es nicht ausgeschenkt werden? Weil manchmal führe ich Diskussionen mit meinen Barkeepern, jetzt gerade Gott sei Dank nicht, die sind sehr offen, aber es gab Barkeeper bei mir, die sich bestimmten Drinks so renitent verweigert haben, unter anderem den Bezel Smash.
Klar, da sind deine Barkeeper nicht allein. Weißt du, zum Beispiel, es gibt in München, wie der in München auf einigen Karten heißt, respektvoll, Mayas Fluch. Oh, wenn du in einige Bars kommst, da steht so auf dem Basilikum, das ist so ein, ne? Das finde ich nice.
Wir aber auch mal im Off-Club, fanden wir auch ganz süß irgendwie, das waren ja aber schon die auslaufenden Zeiten, aber gibt ja, als ich gelernt habe, gab es den Cœur Royal und auch die Fernsehserie
Cœur Royal. Oh ja, super.
Gab es damals ja auch noch und dadurch hat er natürlich einen Boost gekriegt. Auf einmal wurde Sekt oder Champagner, ist glaube ich Royal Cœur Champagner, mit Johannisbeerlikör.
Cassis, ja.
Mit Cassis aufgefüllt und dadurch hast du so eine kleine Süße. Aber irgendwann war das so eine Pest. So. Dann gab es den Bellini. Das war damals dann mit weißem Pfirsich. Genau. So, das war so die Anfänge, wo auch Bars, so langsam Getränke.
Hast du den auch im Weißen Haus serviert? Ich glaube, da war ich nicht mal. Da habe ich ihn nämlich getrunken.
Gerne auch mit einem Prosecco.
Da habe ich ihn nämlich mal getrunken, als ich erstmal. Ja.
Und dann, was wollte ich denn sagen? Berlin, also und dann kam eben dein
Basil.
Dein
Basil. Naja, tatsächlich Smash ist es so. Ne? Tatsächlich, das ist immer so, das ist ja wie bei Köchen, wie bei so, und da ist es ja so, ist eine Frage, welche Bar du bist, wer du bist, wie du dein Selbstverständnis hast. Ich bin immer sehr empathisch, also für mich gilt immer für den Angeklagten, das heißt für den Gast. Du kannst zu mir kommen, du kannst im Le Lion Long Island Iced Tea bestellen, das ist mir.
Krieg bei dir auf Wodka Brause?
Was ist, die Brause habe ich nicht. Also wenn du das Klassiker Ahoy und so, ne, habe ich nicht, nee. Aber ich tanze das so, dass du das denkst, du hattest die, weiß ich nicht. Ich streue
was, was ist der stilvollste Shot? Wo man sagt, wir wollen mal einen Shot haben, der so ein bisschen Klasse ausstrahlt. Und nicht gleich sagt, okay, jetzt geht's gleich
also ich finde halt,
in die große Freiheit.
Ich finde da zum Beispiel, ne, im Le Lion haben wir, es geht ja so, Shot heißt ja was mit dem Glas, ne? Ja. Zum Beispiel im Le Lion haben wir es gar nicht, muss einfach, kriegst ein bisschen mehr, aber ich mag halt wirklich einen Bourbon-Shot. Also so ein Boilerman haben wir diese Cowboy-Gläser, aber so 3CL ganz dick, wo du, die kannst du über den Tresen schießen, Kilometer und so. Und schön einfach so ein Bourbon, so, weißt du?
Das also Bourbon pur.
Ja, klar. Ich finde, den darfst du dann aber so in zwei Schlucken trinken.
Ist okay. Und was ist mit so einem kleinen Mexikaner?
Das geht, aber also haben wir in unserem Bars nicht. Aber warum nicht? Nee, weil also ist ja tatsächlich ein Hamburger Drink, kommt ja aus Hamburg.
Ist das?
Ja. Kennst du die Geschichte? Ist mega.
Nee.
Die Geschichte ist der Typ hier vom Steppenwolf, der Wirt, ich habe den Namen vergessen. Der hatte immer einen House-Drink und der hatte einen House-Korn und der hat immer ganz günstig Korn gekauft auf Paletten und hat mal einen gekauft. Da haben sie ihn, sagt er wohl, veräppelt, weil der schmeckte ganz komisch nach Obstkorn. Das war so ein
Fake. Hauskorn schmeckte ganz komisch.
Ja, der schmeckte nicht nach Korn. Und dann hat er gesagt, was mache ich mit dieser scheiß Palette? Keiner wollte den Korn trinken. Dann hat er so einen spicy Drink kreiert mit diesem Billigkorn und hat den auf Flaschen gefüllt und so spicy gemacht, dass sie und dann hat immer für eine Mark oder einen Euro, ich glaube Mark war das früher noch, und dann fing das an, der hat die Palette damit abverkauft, das war dann so ein eine Mark, diesen Würz, und das wurde so ein Kult, das kommt aus Hamburg.
Alter, wenn man sich jetzt überlegt, man hat ein Getränk erfunden, das für mehr Erbrochenen geführt hat auf Hamburgs Straßen, ja, als jegliche hart. Form der
Meinst
Magen-
du den Basis-Mensch?
Magen-Darm-Grippe. So, hier, die Lache, das habe ich gemacht. Ja, kann ich an der Farbe
die
sehen. Das habe ich erfunden.
Was das ist meiner.
Nee, wusste ich wirklich nicht.
Kommt aus Hamburg. Also Mexikaner haben wir tatsächlich nicht, aber wir haben auch Shots. Also im Boilerman haben wir schon einige Shots.
Also Freunde, es tut mir schrecklich leid, weil es keinen Spaß macht, das jetzt sagen zu müssen.
Wir müssen aufhören,
Wir müssen leider Gottes zum Ende kommen. Das Jahr ist nämlich fast zu Ende. Tim.
Ich habe noch gar kein Gastgeschenk gekriegt.
Oh ja.
Nee. Ach ja, stimmt.
Ja, hier.
Guck mal.
Ich habe es schlecht verpackt.
Ja.
Ich hab's wie Männer das verpacken, so ein bisschen, weißt du so.
Ach, aber du hast es selbst eingepackt, finde ich gut.
Ja, ganz schnell, weil ich kam mit dem Zug aus Rotterdam, war ein bisschen eng. Das
könnte eine Videokassette sein.
Ja, nee, VHS.
Heutzutage könnte es jetzt auch ein halbes Pfund Mettwurst sein, weil inzwischen die Metzger dazu auch, um ein bisschen fancy sein, dazu übergehen, Leberwurst in schwarzem Lackpapier zu
haben. Wirklich?
Feinstes Seidenpapier. Habe ich übrigens jetzt, das können wir jetzt nicht sagen, schon wieder.
Das ist tatsächlich ganz banal. Das sind zwei sehr alte Bücher.
Ach, schön.
Ich sag dir kurz, das hat auch was mit Martini zu tun. Das ist ein bisschen vergebt, das kommt aus den 30er Jahren.
Warte mal ganz kurz.
Wir machen Fotos.
Ich muss mal kurz was gucken. Erzähl weiter, bitte.
Das ist Charles R. Baker. Das ist ein amerikanischer Journalist, der ist extrem viel durch Asien und durch Afrika gereist. Der hat die extremsten und schrägsten und der hat die schrägsten Member-Clubs besucht. Aha. Und der hat einige Bücher über diese Reisen geschrieben. Das sind zwei davon. Das eine ist das Exotic Drinking Buch. Und das ist so liebevoll und das ist so, also der erzählt halt Geschichten über diese Clubs, über diese schrägen Plätze, wo er trinkt, über die Gäste, die er da trifft, irgendeinen Colonel, irgendwie dies, irgendwie das und die Drinks und wie er die Drinks trinkt. Er trinkt sie immer sehr kräftig, steht auch Martini erklärt. Er trinkt das schon ein bisschen, wie wir das machen. Das ist das blaue Buch und das Lustige ist, das rote Buch habe ich tatsächlich nie richtig angewendet. Das ist nämlich das Exotic Cooking Buch. Er hat von all diesen komischen Clubs auch geguckt, wie sie kochen. Und das sind sozusagen zwei Bände. Das eine habe ich immer nur so ein bisschen gelesen, dieses Cooking-Buch, weil er so unterhaltsam schreibt. Er hat so einen ganz lustigen Humor, wie er die Sachen beschreibt. Deswegen, aber ich habe mich für Kochen kann ich halt nicht.
Ich habe noch nie davon gehört, aber ich habe es rausgeholt und es ist wirklich ganz besonders. Und ich dachte so krass, krass, krass. Und jetzt gar nicht wegen des Logos, sondern weil ich gesehen habe, da ist irgendwas. Ich weiß nicht was. Es ist gerade ein toller Moment. Ich weiß noch nicht, worauf es hinausläuft in meinem Leben. Aber ich habe gerade mal das Logo von der Bullerei rausgeholt, weil auf diesem Buch sind gekreuzte Gabel, Löffel und Messer. Und das Logo der Bullerei ungefähr 100 Jahre später ist gekreuzt, allerdings Löffel, Gabel, Messer. Ja, also wir haben eine kleine Variation da drin, die Reihenfolge dessen, ansonsten ist es nahezu identisch. Also ich würde sagen, dass das, und bei dem anderen ist es ein Martini-Glas.
Martini-Glas und Shaker.
Und Shaker und
vergebt. Shaker, ich weiß nicht, kannst du genau lesen.
Da ist noch was Drittes drunter, ein Shotglas, glaube ich. Ein
Barspoon, ich weiß nicht.
Auch gekreuzt.
Es gab verschiedene Auflagen.
Ey, wahnsinnig toll. Wunder, wunder, wunderschön. Sehr, sehr, sehr gern. Also freue ich mich wahnsinnig.
Also das eine habe ich viel gelesen, das hat mich auch sehr inspiriert für viele Sachen, die wir im Le Lion machen.
Ja.
Und das Kochbuch, vielleicht inspiriert dich das, wenn wir doch noch die Tiki-Bar machen oder so.
Ja, ich sag mal hier bei Seite 65, das Rezept wird mich wohl nicht so inspirieren.
Ja, ein paar Sachen sind schräg.
Nee, weil hier werden Frösche, Schildkröten und ähnliche Tiere in einem Gericht verarbeitet. Das ist
er war halt in Asien unterwegs. Ne? Das ist ein bisschen, das war.
Gibt es eine gute letzte Frage, glaube ich. Jemand, der sich ein bisschen mit der Cocktailkunst oder generell mit der Trinkkunst, und das meine ich jetzt wirklich so nicht nur mit dem Suff, beschäftigen möchte. Wer das möchte, sollte unbedingt Charles Bukowski lesen.
Absolut.
Ich finde, es gibt niemanden, der schöner über das
Trinken,
das verzweifelte Trinken geschrieben hat in seinem Leben. Gibt es eine Art Bibel, wo man sagen könnte, um das ein bisschen zu verstehen, um einen guten Einstieg zu finden, holt euch mal das Buch. Jetzt haben wir noch Weihnachten, jetzt können Sie losgehen und vielleicht das tauschen.
Es gibt tatsächlich ein paar dieser Bücher. So. Mhm. Also ich finde immer noch eine der großen Bibel ist Charles Schumann, dieses rote Buch.
American. Der ist gut, ne?
Der ist super. Ist super.
Der ist nicht nur so ein Münchner Ding, sondern der ist wirklich gut.
Charles Schumann ist ein super Typ und hat super, also ist einfach in allen Kanälen, hat viel für alle getan, ist ein wahnsinniger Typ. Ist krass. Einfach, was der alles für. Der auch als Typ, weil der ist tatsächlich anders als wir, glaube ich. Der ist 7 Tage die Woche oder 6 in der Bar.
Der ist extrem charismatisch, hatte immer das große Glück.
Boxt immer, was ist jetzt, 75 Charles, wenn ich es nachtrete?
Ja, guter zehnter Mann.
Ja, so. Und dann, also gibt es ein paar mehr. Es gibt einen, das ist auch eine ganz tolle Quelle, das ist ein amerikanischer Barkeeper, Jeffrey Morgenthaler. Mhm. Der hat ein tolles Barbuch geschrieben. Das heißt auch, glaube ich, einfach nur Barbook. Der hat einen tollen Blog, Jeffrey Morgenthaler, da, der erklärt einfach, wenn man sich so für Drinks interessiert und für zu Hause, aber auch mal, der hat, das ist wirklich sehr, sehr gut.
Gibt es einen Tim Meltzer in der Barszene? So einen, der unfassbar, also sehr beliebt ist, sehr auffällig ist, sehr präsent, aber den die Szene eigentlich hasst.
Sitzt vor dir.
Wie bist du der Tim Meltzer?
Weiß ich nicht. Also einige so, die, es gibt ein paar, ich eck öfter mal an. Da gibt es also ein paar wo Leute, Sachen, wo ich mal...
Oh, Meier, halt die Schnauze.
Das gibt, da gibt es, glaube ich,
einige. Meiers Fluch.
Ja, gibt's ein paar. Aber genau das war das, was ich noch schnell erzählen wollte. Der Hugo gehört ja in dieselbe Kategorie.
Ja.
Und der ist vom Schumann, glaube ich, oder?
Nee, nee, glaube ich nicht.
Oder von der Pizzeria, ich weiß es
ja,
nicht.
Ja, irgendwo, aber kommt nicht aus, der kommt nicht aus.
Aber der das Hugo, und es gab eine Zeit lang, wo alle Leute den Hugo, ist auch wieder eigentlich ein süßlicher Aperitif gewesen. Und wir haben den im Off-Club auf der Karte gehabt, allerdings, ich glaube, für 18 Euro.
Ja.
Und das war mit Abstand, mit weitem Abstand das teuerste Getränk.
Mhm. Ja.
Und wir haben das damals unterschrieben, ich glaube mit dem Titel wenn es denn sein muss, dann wenigstens teuer. So, irgendwie sowas. Und dann haben wir ganz klar unsere Ablehnung diesem Getränk gegenüber zum Ausdruck gebracht, durch die Erhöhung des Preises. Natürlich auch, aber trotzdem, weil es war ein Bedürfnis.
Ist ja ein ganz probates Mittel für Sachen, die man nicht mag.
Und Leute haben es bestellt. Ich habe es nicht verstanden, weil sie dachten, es ist besonders. Und wir haben gesagt von vorne, es ist
nicht. Ich finde am Ende des Tages, also wir machen das ja auch bei einigen Sachen, also es hat ja auch damit zu tun, wenn du weißt, dass sich etwas gut verkauft, dann kalkulierst du es ja manchmal auch so, dass du auch sagst, da habe ich mehr Marge oder so, weil das geht sowieso.
Ja, ich nicht.
Nee, aber ich finde ja diese 18 Euro, ist klar, aber diese 18 Euro ist natürlich einfach auch, ja, ist natürlich eine Frechheit an. Ist
mit,
so.
Wollte ich gerade sagen, mit industriellem Alkohol.
Ja.
Also jetzt nicht super Jahrgang gesammelt.
Hättest du auch für 9 verkaufen.
In einer normalen Kalkulation. Jetzt kein Tower-Restaurant, kein oder Tower-Bar oder 111 AAA-Lage.
Ja.
Was ist ein guter Preis?
Für ein Hugo?
Nee, für ein Getränk. Für ein kann man das überhaupt sagen oder darf man das nicht fragen?
Ist schwer, weil ich glaube, lustigerweise, das weißt du auch, können Leute ja den Ertrag von Gastronomie nie einschätzen. Weil du machst ja immer mit. Also ich,
weil die Kosten auch so unterschiedlich sind.
Ja, weil sie einfach auch so brutal sind. Weil, ne, ich habe im Lyon, wir haben dann über 50% manchmal Personalkosten und so.
Eben,
das
meine ich.
Das ist Horror.
So, ja.
Also toll, weil es gute Leute sind, aber es ist natürlich einfach so. Ja. Das ist, glaube ich, sehr schwer einzuschätzen. Eigentlich müsste das natürlich, das hört sich jetzt, das soll kein Mecker sein, eigentlich müsste das alles teurer sein. So, weil,
auch beim Saufen.
Ja, hört sich schlimmer, weil viele ja schon denken, ist das schon so teuer? Ne?
Ja, denke ich auch. Ja.
Wir sind total cool, alles gut, wir kommen auch damit klar. Lustigerweise finde ich, das geht dir vielleicht auch so, weiß nicht, wenn du einen coolen Laden baust, und ich glaube, du bist ja auch so, das habe ich auch so, tatsächlich habe ich dich früher nicht so wirklich verfolgt, weil Film, also Fernsehen ist nicht meine Welt, komme ich einfach von der Arbeitszeit nicht zu. Und irgendwie, ich wusste, wer du bist. Ich finde aber, auch zu dieser Podcast hat es immer sehr sympathisch gemacht, weil man mehr über dein unternehmerisches Tun erfährt. Was ich ja sehr, da gibt es viele Parallelen. Ne? Mhm. Und ich finde es immer sehr interessant, weil du bist ja auch jemand, der baut halt echte Läden.
Mhm.
Also in den Bars, finde ich, gibt es ja viele Fake-Läden, die so mit kleinem Geld mal irgendwas machen wollen. Die nehmen dann ihre 20.000, 30.000, was ja auch nett sein kann. Das geht jetzt gar nicht darum, Leute schlecht zu reden. Aber die faken und dann wollen die aber auch plötzlich 11, 12 Euro für einen Drink.
Mhm.
Und das finde ich immer so manchmal in Hamburg krass oder an anderen Städten, wo wirklich, also du bist ja jemand, du baust echte Läden, wo richtig, also du investierst viel Geld. Ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Und dann finde ich auch, da musst du auch sauber kalkulieren, dann müssen Drinks auch Geld kosten. Aber ich finde, so einige Leute nehmen echt Preise für Drinks, wo du sagst, wow, das ist es echt nicht wert. Weil irgendwie ist es halt nicht nur das Getränk, du bist dann vielleicht ähnlich teuer wie im Lillio, aber es geht ja auch das Ganze drumherum.
Mhm.
Wir haben da irgendwie, ne, du hast eine Innenstadtlage, du baust um für eine halbe Million, du machst dies und das, das ist ja was anderes.
Wenn ich jetzt so Rich Bitch wäre und ich würde auf dich zukommen und würde jetzt sagen, pass auf, Bezel Smash noch nicht durch. Lass uns das industriell abfüllen und dann verkaufen wir das in den Tankstellen und den Supermärkten und den
Discounts. Ich erzähle eine Geschichte Welt dazu.
Mit einer schönen Dose.
Habe ich versucht.
Dann holen wir uns hier, wie heißt die kleine Blondine da aus New York, aus Amerika, die Tochter von den Hotels, Paris Hilton. Ja, dann machen wir 3 geile Events damit.
Da schicke ich eine WhatsApp.
Ja, oder bei irgendeinem anderen Ding. So, dann machen wir eine große Party.
Ich erzähle eine Männer Geschichte
mit
dazu.
Freien Oberkörpern und vielen Influencern dazu.
Ja. Weißt
und dann
du was?
Auf dem Markt damit.
Vor ein paar Jahren, also irgendwann wurde das ja bekannt, Basis Smash. Und da habe ich so gedacht, es wird nicht mehr lange kommen, dann werden diese ganzen schmierigen Industrielappen kommen und daraus irgendwas in Dosen machen, was auch in Tankstellen. Ist ja auch okay.
Total.
Aber ich dachte, was ja lustig wäre, ich lasse mir die Marke schützen, Gin Basis Smash. mach daraus ein Produkt, was ich, so, du musst eine Marke ja ausführen. Meine Idee war dann 10-mal im Jahr so eine Konserve zu machen, so ein Marmeladenglas mit einem Gin-Basis-Mash, den ich versteige, und dann führe ich die Marke aus. Und dann kannst du nie ein Getränk machen, weil ich besitze die Marke. Mhm. Ich würde es nie an die Tankstelle bringen oder so, weil ich einfach sage, das ist cool, dann bleibt der Drink in den Bars und geht nicht in die Dose oder so. Mhm. Dann habe ich das angemeldet über einen Patentanwalt, schön teuer, mittlerweile muss ja immer dann, habe ich gesagt, hier, mach mal. Die Antwort vom Patentamt war, ist mittlerweile allgemeines Sprachgut. Hast du gesagt, ja, das habe ich erfunden. Dann habe ich gesagt, das ist egal, hätten sie sofort anmelden müssen. Konnte ich nicht mehr. Und jetzt gibt es ja ganz viele Basilikum-Limonaden oder alles Mögliche. Ist dann
allerletzte Frage, und dann müssen wir auch, glaube ich, heute mal zum Schluss kommen.
Naja, das Jahr geht zu Ende.
Das Jahr geht zu Ende, genau.
Wir müssen uns fein machen für Silvester.
Wie qualitativ kann man die Dosengetränke kaufen, ja oder nein?
Einige schon.
Welche? Nein, okay, nee, welche jetzt? Blöde weiß Frage.
Nicht, aber nee, komm, für, das ist ja auch eine Frage.
Manchmal, wir haben so viel Werbung heute schon gemacht.
Wenn man aber in generell, Not ist, kann man die immer kaufen.
Eben, in der Not habe ich schon Weinbrandpralinen gekauft.
Tim, das war der letzte Podcast.
Habt ihr den nur Schnaps rausgesoffen und die Schokolade weggeballert?
Das war der letzte Podcast nicht nur für das Jahr, sondern für dieses Jahrzehnt.
Und das macht mich sehr traurig.
Die wenigsten Leute haben das mitbekommen. Wir gehen in ein neues Jahrzehnt.
Und wir haben nur eine Flasche Champagner geleert.
Wir sind im Februar zurück.
In diesem Jahrzehnt, weißt du, was ich krass finde gerade? Dass ich das Millennium mitgemacht habe.
Oh. Ja, ich auch. Elfter.
War das nicht geil?
Und ich spüre nach wie vor die Aufregung, die wir vor 20 Jahren hatten, weil es dachten ja ganz viele Menschen, die Welt geht unter.
Nein, noch schon mit diesen Computer-Dinger. Noch schlimmer war das doch mit könnt ihr euch noch an die Sophie erinnern? Die Sonnenfinsternis am 11. August, die war auch, glaube ich, 2000.
Nee, aber dieser Jahrtausendwechsel war mega. Weil bei dem Jahrtausendwechsel, da habe ich das Atlas betrieben. Ne? Da wollten wir zum Beispiel, wir haben immer eine coole Silvesterparty, die war echt gut.
Ja.
Und dann wollten wir Silvester natürlich auch eine Party machen. Und dann fing das ja an, dass so sich das hochschaukelte. Ne? Dass die Leute plötzlich angefangen haben, ja gut, muss ich aber doppelt Gehalt haben. Muss ich drei, also die Leute haben ja, da A, wollte niemand, aber das alles kriegt ihr plötzlich in Ausnahme zwischen. Leute wollten das 2- bis 8-fache.
Bar auszahlen.
Da wollten Leute dann, du musst mir ein 1000er zahlen auf die Hand. Bitte was? Und dann haben wir irgendwann wirklich
Angst hatten, dass
haben
es
wir
weg
irgendwann,
ist.
Dann da hatten wir schon etliche Reservierungen, haben wir dann tatsächlich gesagt, wir machen zu. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich Silvester gesagt habe, da war ich auch ein bisschen jünger und noch nicht verheiratet und hatte noch keine Kinder. Und da habe ich gesagt, gut, dann feiern wir mal. Und dann bin ich nach Berlin gefahren zu der Siegessäule. Das war der beschissenste Abend in meinem Leben, natürlich, logisch. Klar, normal. Ich habe mich so geärgert.
War kaum jemand da.
Ja.
Du, es war sehr, sehr, sehr spannend und ich habe eigentlich noch 1000 weitere Fragen. Daran sieht man eben, dass ich doch nicht von allem Ahnung habe und ich aber sehr interessiert bin und fand, das war schon ein sehr tiefer, sehr breiter Einblick. Bitte, bitte, bitte komm wieder. Ich hätte eine Bitte an dich für unsere Fides.
Ja.
Sagen wir eigentlich, die Fides?
Ja, sind unsere Fides.
Ja. Was könnte ich für euch machen, Jungs?
Ja, könntest du mal drei Rezepte für einen Cocktail für Silvester zur Verfügung stellen?
Den einen hast du gerade getrunken, der hatte ich schon ein bisschen tüderig
gemacht. Ja, den finde ich auch. Ne? Aber
was so, denn Mehrgeld hängt hier am Mikro?
Aber ich sag mal so, das ist auch der normale. Ne?
Das war ja einfach, zwei Flaschen
aber hier schön mit Champöse, ne?
Und Infusionen und
Kram. Ja, aber ist doch Silvester.
Nee, vielleicht auch mal, aber so was Einfaches.
Ja, meine ich, Shampoos. Ja. Nein, klar.
Und vielleicht das Rezept von dem Martini, den ich am liebsten mag. Ich weiß nicht, ob das geht.
Gut, und so. Einen noch.
Könnten wir im Geiste, im Jahreswechsel, um 0 Uhr alle gemeinsam das Glas heben, weil ich bin kein riesen Pur-Shampoos-Freund.
Mhm.
Ich werde mir Martini mixen und werde im Geiste dann mit allen Fides sozusagen um 12 Uhr auf das neue Jahrzehnt anstoßen.
Ja, sehr gut.
Wenn die denn den Weg mitgehen. Und wenn die einfach nur Dosenbier saufen wollen, ist mir auch egal. Dann stoße ich trotzdem mit an.
Das machen wir. Und was ich dir anbiete.
Und Biercocktail.
Wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, im Lüli haben wir so einen ersten Stock, Pine Room. Der ist nicht jeden Abend, manchmal ist der leer. Ich biete dir an, wenn du Lust hast, kannst du machen, wenn du Zeit hast. Ich bestelle einen Barkeeper. Wir beide sitzen einfach an dieser Bar. Meinetwegen könnt ihr ein Mikro dazustellen, mir egal. Und wir trinken den ganzen Abend Martinis. Und wie gesagt, nach 4 müssen wir aufhören, weil dann wird der Gesprächsqualität, glaube ich.
Das ist mir egal.
Aber dann können wir nochmal Martini uns reinsaufen.
So, wenn ich immer schon das erste Date immer fürs 2020.
Ist das eigentlich blöd, wenn wir Alkohol immer so hochfeiern? Nein.
Darf ich noch was sagen? Wird abhören, ich weiß, aber ich muss noch was sagen. Ja. Fand ich übrigens ganz lustig. Ich habe die Episode mit Stefanie Döring gehört, die ich auch sehr mag, super Episode.
Ja, ja.
Und da hast du gesagt, ja, weißt du, es ist komisch, dass die Weinleute und die Barkeeper nicht so Gas geben wie die Fernsehköche.
Ja.
Weißt du, welchen Denkfehler du da hattest?
Nee.
Das dürfen wir nicht. Alkohol darf nicht beworben werden. Und die Industrie und die ich habe tatsächlich schon einige Formate an Netflix gepitcht und wir haben schon etliche Anfragen gehabt von Produktionsfirmen, die das pitchen wollten an große Fernsehsender. Das wird immer nicht umgesetzt, weil Alkohol natürlich einerseits das cool, weil du bist halt in dieser schrägen Nische, die halt wirklich nah am Verbrechen ist. Aber natürlich legal. Ja. Aber Alkohol ist tatsächlich ein Thema, was natürlich in der Werbung und von ganz vielen Kunden gebannt wird und einfach auch nicht in allen Ländern gespielt werden kann. Es gibt Länder, die ganz krasse, wo du gar nicht über Alkohol reden darfst. Russland, Saudi-Arabien, was ich weiß, da kannst du nichts machen. Russland ist ein Schwarzmarkt, also Black Market nennt man die Märkte, darf nicht über Alkohol gesprochen werden.
Weil?
Das zum Beispiel ist ein Gesetz.
Aber darf wenn Alkohol, ich stehe in Moskau auf dem Flughafen und sage, ein Schnaps.
Das geht. Ich über Nein, du darfst nicht offiziell, du darfst zum Beispiel in der Schweiz, haben wir eine Bar, da musst du tierisch aufpassen, was du auf Social Media machst. Du darfst Alkohol nicht positiv darstellen. Okay. Das musst du sehr, zum Beispiel in Russland, das ist super für uns Barkeeper, deswegen war ich eine Zeit lang ganz oft in Moskau, brutale Tagessätze
auch gekriegt. Auch nicht als Putzmittel?
Das wäre vielleicht was anderes.
Zum wir können es doch mal einfach
dann
über.
Das
wäre doch ein geiler. Frag mal nach, ob du über Putzmittel gut reden und da ist Alkohol enthalten. Und wenn das jetzt zufällig auch noch schmeckt.
Ja, das, ne?
So, dieses Putzmittel.
Sogenannter Rachenputzer.
Ich habe noch, ein schönes Zitat von einem Kollegen
zum Abschluss von dir hier. Mal Abschluss von
heute, ja. Und zwar Klaus-Stefan Reiner aus München.
Den mag ich sehr.
Hat in einem wunderbaren Interview in der Süddeutschen Zeitung auf die Frage, gibt es das eigentlich noch echte Trinker, die keine Alkoholiker sind, geantwortet: Natürlich, ohne die wäre meine Arbeit nur halb so schön. Wenn ich nur Leute am Tresen hätte, die den ganzen Abend an einem Manhattan nuckeln, könnte ich dicht machen. Du brauchst immer auch ein paar, die sagen, und jetzt Champagner für die Pferde.
So ist es.
Und insofern glaube ich, ist das das richtige Getränk, mit dem wir dieses Jahr beschließen, der Champagner. Das hat geknallt dieses Jahr, Tim. Vielen Dank für wunderbare Folgen, Fiete Gastro.
Kann ich nur zurückgeben.
Vielen Dank, Jörg Meyer, dass du das Jahr mit uns hier champös beendet hast. Fietes, wir machen ein paar Wochen Pause. Wir werden aber eine kleine Überraschung nachschießen, entweder unveröffentlichte Folgen oder vielleicht die Transkription zum Hören von Jamie Oliver. Irgendwas werden wir tun. Und sind dann zur dritten Folge, zur dritten Staffel Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast, wieder da. Tim, die letzten Worte für dieses Jahr gehören dir.
Ja, also einen guten und sicheren Rutsch mit so einem leichten Schmier, mit einem leichten Schmiersuff wünsche ich allen den, ich sag mal, begeisterten Zuhörern, diejenigen, die den Podcast erst nach Silvester hören. Ich hoffe, ihr seid sicher reingerutscht. Ich freue mich auf dieses oder habe mich gefreut über dieses und freue mich auf das nächste Jahr. Und ich freue mich insbesondere, heute wieder einen fantastischen Gast gehabt zu haben, der von dir mit feinster Hand ausgesucht worden ist. Vielen herzlichen Dank, Jörg Meyer und Sebastian Merge. Jetzt sag mal, dass ich hinter in den Kulissen nicht so viel auf dir rumhacke, dass ich eigentlich echt ein netter Kerl bin.
Das wirkt hier sehr, sehr, sehr harmonisch.
Ich wünschte fast, ich könnte es sagen, aber ist ja nicht
Alter so. Maul jetzt so. Tschüss.
Adele.
Ciao, Kakao.
Er hat's gesagt. Ciao, Kakao.
Cool.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.